Wir wollen blicken auf die Saison in der Bundesliga der Frauen und das tun wir hier im Rasenfunk mit Gunnar Möggers vom Kicker und Charlotte Bruch vom Tagesspiegel. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob Ost und jetzt geht's los.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Die große Bundesliga-Vorschau.
Auf Blue Sky wurde die Frage gestellt, Max, wird Jovi Damjanovic im Intro bleiben? Und die Antwort hat die Zeit gegeben. Ich hätte gar nicht die Zeit gehabt, ein neues Intro rauszusuchen. Deswegen ja, sie war hier wieder zu hören. Wie immer gilt, wenn ihr mal jemand anderen hören wollt im Intro zu diesen Sendungen, dann schickt mir einen Audioschnipsel, der sich dafür eignet. Schön, dass ihr da seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich auch sehr, dass meine Gäste hier sind. Charlotte Bruch vom Tagesspiegel. Hallo Charlotte, hi.
Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein.
Ja, wie war die Vorbereitung für dich? Ist ja doch immer so ein kleines Brett, was man bohren muss.
Ja, ich habe es auf jeden Fall innerhalb von wenigen Tagen gemacht, aber dann mit Vollgas. Mhm. Also jetzt müsste ich eigentlich voll drin sein. Die Saison kann kommen.
Die Saison kann kommen. Aber die große Schwierigkeit ist dann, all die Dinge, die man in den Kopf reingestopft hat, dass sie sich nicht miteinander vermischen. Also ich habe das schon mehrmals erlebt, dass ich am nächsten Tag weitergemacht habe, mir gedacht habe, ach, das ist ja wie bei Werder. Und dann gucke ich in mein Werder-Dokument, ach so, nee, ich meinte den anderen Verein. Habe ich verwechselt. Mal gucken, wie das jetzt wird. Aber wer ebenfalls dicke Bretter bohrt und das auch beruflich ist, Gunnar Möggers, denn er hat wieder das Sonderheft für die Bundesliga der Frauen mit erstellt. Im Kicker ist am heutigen Montag, den 26. August erschienen. Deswegen, Gunnar, allein deshalb bist du ja ganz tief drin. Schön, dass du hier bist.
Dankeschön. Ja, ich hoffe, die Fachkenntnisse reichen.
Das ist Danke. Ja Quatsch. Also, wer das Sonderheft erstellt hat, natürlich noch mit ein paar anderen, aber ist ja klar. Und wahrscheinlich hast du ja wieder jede einzelne Zeile gelesen. War das nicht das letzte Mal auch so, dass alles nochmal unter deine Augen durchläuft?
Also ich habe jede Zeile gelesen, genau, und unser Korrektor hat jede Zeile gelesen und dann gab es so eine Endkontrolle. Also wir hoffen, dass wir es fehlerfrei auf den Markt gekriegt haben, weil wirklich einige drüber gelesen haben.
Ja, fehlerfrei ist sowas ja nie, aber das ist ja nicht schlimm. Fehlerfrei wird auch diese Vorschau hier nicht sein. Das ist gar nicht möglich. Aber schön, dass ihr beide da seid. Freut ihr euch denn auf die neue Saison? Es wird ja ein bisschen was anderes sein. Unter anderem durch die Aufstockung der Liga in der nächsten Saison auf 14 Teams werden wir nur einen Absteiger haben, Charlotte. Wie blickst du auf das, was jetzt dann vor uns liegt in dieser Saison?
Ja, ich bin sehr gespannt. Also auch auf die beiden Aufsteiger natürlich, auch mit Turbine haben wir ja immer besonders im Blick, auch in Berlin. Und Turbine und Jena wird es entgegenkommen, um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen, aber dass es vielleicht auch nur einen Absteiger gibt. Mhm. Aber ich bin gespannt. Also es hat sich ja in der letzten Saison schon so ein bisschen das Niveau angenähert, würde ich sagen. Und ja, mal schauen, ob sich das jetzt fortsetzt. Aber ich freue mich sehr und bin jetzt vor allem nach dem Reinarbeiten für die Vorschau auch sehr gespannt auf die neue Saison.
Aber nimmt es bei dir auch so ein bisschen die Spannung dadurch, dass es nur noch ein Absteiger ist? Also der Theorie nach, wenn man so auf die Punktzahlen der Tabellenletzten der letzten Jahre guckt, dann sieht man, ja, im Grunde, ich glaube bei euch im Kicker habe ich es auch gelesen, so 3 Saisonsiege im Durchschnitt reichen dann schon, dass man drin bleibt. Ich finde die Aufstockung gut und ich finde es vor allem gut, dass alle Regionalligisten mal aufsteigen. Endlich keine Playoffs mehr. Das nervt sowieso, der Relegation ist ja der richtige Begriff. Aber ich bin schon gespannt, ob es nicht vielleicht so sein könnte, dass wir an Spieltag 17 sagen, naja gut, im Grunde ist es jetzt mit dem Abstieg schon mal durch. Hast du die Sorge auch, Charlotte?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch im Kicker gelesen und fand es sehr, ja, die 9 Punkte haben eben sehr klar gemacht, dass es wirklich dann nicht ja viel braucht, und in der Vergangenheit hat sich eben gezeigt, das war ja auch Jena einmal oder als, ne, in der letzten Saison, in der sie Bundesliga gespielt haben, sind sie mit 5 Punkten, glaube ich, abgestiegen, und das zog sich so durch, Turbine ähnlich, Duisburg jetzt auch, und zuletzt war der Abstiegskampf in der letzten Saison war ja dann auch nicht mehr ganz spannend, zumindest am letzten Spieltag, also kann man nur hoffen, dass es in den Regionen weiter oben vielleicht ein bisschen spannender wird, aber ja, also ich schätze, ich gehe auch davon aus auf jeden Fall, dass der Abstiegskampf nicht ganz so spannend werden wird. Also es wird, schätze ich, sich unter 2, 3 Teams, dann wird die Entscheidung wahrscheinlich fallen.
Gunnar, sehe ich schon nicken, du siehst es ähnlich?
Ja, ich sehe da eigentlich nur wirklich nur die beiden Aufsteiger, die sich da um den Abstieg kämpfen, beziehungsweise gegen den Abstieg kämpfen. Ich sehe eigentlich nur die beiden. Ich glaube, dass da kein anderer Verein dabei sein wird. Also kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Es wird ein Kampf zwischen den Aufsteigern werden.
Ich sehe schon, wir gehen schon so fast in unseren Tabellentipp rein. Den gibt es aber erst, liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende dieser Folge. Es ändert sich auch noch ein paar andere Dinge in der Liga. Also wir werden unter anderem männliche Assistenten an den Seitenlinien sehen. In der Infrastruktur der Vereine hat sich wieder ein bisschen was getan. Aber ich glaube, das wird auch im Laufe der Saison alles nochmal Thema werden, wenn es denn wichtig genug ist, dass es besprochen gehört. Was erwartet euch jetzt in dieser Sendung? Wir werden es machen wie schon in der letzten Saisonvorschau. Das heißt, wir drei haben alle Teams bewertet. Nach besser als im Vorjahr, ungefähr gleich gut wie im Vorjahr und schlechter als im Vorjahr. Und das bestimmt dann die Reihenfolge dieser Sendung. Bei den Aufsteigern muss man dazu sagen, da ist diese Bewertung immer ein bisschen schwierig. Da ging es eher darum, ob die Teams mithalten können. Aber so einen kleinen Sneak Peek auf unsere Antwort habt ihr dazu schon bekommen. Und am Ende der Folge werden wir auch nochmal unsere Endtabelle tippen, so wie es 58 von euch da draußen auch getan haben. 58 Tabellentipps haben wir bekommen. Das heißt, das gibt es jetzt dann in dieser Sendung. Bevor wir loslegen, aber noch ein Hinweis. Zum einen diejenigen, die jetzt bei YouTube gerade reingucken, die sehen, dass ich einen wunderschönen Schal trage. Da steht Rasenfunk drauf und unser altes und neues Logo ist drauf. Und ich trage das Nazis raus aus dem Podcast-Shirt in der Rasenfunk-Variante. Das hat den einfachen Grund, dass heute am 26. August unser 10. Geburtstag ist und die Community hat Frank und mich mit diesem Geschenk überrascht. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank auch für den Thread, den es im Forum schon gibt unter mitmachen.rasenfunk.de. Ganz herzlichen Dank auch an die vielen, vielen Gäste, die Grußbotschaften geschickt haben. Das hat uns alles sehr gefreut und sehr glücklich gemacht. Und an der Stelle kann ich dann vielleicht auch den Hinweis geben, uns gibt es jetzt seit 10 Jahren und wir sind weiter Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren alles, was wir hier tun, ausschließlich über euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Jeder Betrag hilft. Und in dieser Folge bedanke ich mich bei Pseudonym, bei Roman, bei Tillmann, bei Zeuge Jonas, bei Doc Olli und bei Sandra P. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen, haben uns unterstützt und sich dort auch als Unterstützende registriert. Und dann kann ich noch ankündigen, dass wir noch Plätze in unserem Tippspiel haben. Wird verlinkt in den Shownotes. Es gibt wie immer nur Ruhm und Ehre zu gewinnen. Und ich weiß noch nicht genau, ob es eine Sendung zum ersten Spieltag geben wird. Da kann ich euch leider aktuell noch keinen Stand geben. Es kann sein, dass die eventuell ausfallen muss, weil ich im Urlaub bin und aktuell keinen Ersatz für mich gefunden habe als Moderator. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Jetzt aber würde ich sagen, gehen wir rein in unsere Vereine. Ich lege den Schal ab, mir ist nämlich jetzt schon warm. Denn jetzt geht's ans Eingemachte. Wir beginnen bei den Teams, die besser sind als im Vorjahr. Und tatsächlich sind das gar nicht so viele, die jetzt in dieser Kategorie kommen. Und wir waren uns da auch relativ einig. Es gibt nur ein Team, das ihr beide als klar besser seht. Ich sehe sie als leicht besser als im Vorjahr. Und das ist ehrlicherweise keine gute Nachricht für die Liga. Denn wir sprechen jetzt schon über den FC Bayern. Also sprich, als allererstes und damit auch mit einer sehr positiven Prognose von unserer Seite. Wir werden gleich darüber diskutieren müssen, ob das vielleicht auch ein bisschen Langeweile vorhersagt. Denn wir wissen ja, die Bayern haben schon zum zweiten Mal in Folge jetzt die Meisterschaft geholt. In den letzten 4 Jahren 3-mal. Letzte Saison ohne Niederlage durchgekommen im DFB-Pokal. Erst im Finale gegen natürlich Wolfsburg verloren. Aber in der Champions League in der Gruppenphase raus. Das ist so ein bisschen das Sternchen an der letzten Saison, das man jetzt ausmerzen möchte. Ich erkläre euch mal kurz, was sich alles getan hat im Sommer und dann können wir drüber diskutieren. Es gibt eine klare Schöne, eine neue Co-Trainerin, die war vorher Trainerin des zweiten Teams, hat von 2006 bis 2014 auch für Bayern gespielt. Außerdem ist Kjetil Lohne mit dabei, den kennt Strauß noch von Brann, also aus Norwegen. Das heißt, den sieht man auch häufiger mit ihm in den taktischen Besprechungen an der Seitenlinie, ist ein alter Vertrauter von Alex Strauß. Und dann schauen wir uns an, was hat sich auf dem Transfermarkt getan. An Abgängen gab es vor allem Emily Brackstadt, die ist jetzt fest verpflichtet worden von Leverkusen, werden wir, denke ich, in dem Segment noch drüber sprechen. Jill Byings wurde verliehen an Aston Villa, Ines Bellomou ist zu West Ham bzw. dann Lazio gewechselt, also sie ist zu West Ham gewechselt und wurde direkt weiter an Lazio verliehen und auch die Leihe von Caroline Lea Williams dort her zu Leverkusen wurde, wie zu erwarten war, um ein Jahr verlängert. Was hat sich auf der Zugangsseite getan? Eindeutig, ihr alle habt es mitbekommen, Lena Oberdorf ist vom VfL Wolfsburg zum FC Bayern gewechselt, wird aber erstmal nicht spielen, denn sie hat sich im letzten Testspiel vor Olympia das Kreuzband gerissen und fällt noch lange aus. Enna Mamutovic ist vom MSV Duisburg gekommen. Julia Cigioti-Olme von Brighton, das ist eine zentrale bzw. defensive Mittelfeldspielerin, hat allerdings in manchen Testspielen auch schon auf den Flügeln gespielt, war lange fester Teil des Nationalteams, hat jetzt wieder öfters gespielt, aber hatte auch schon mal Phasen in ihrer Karriere, in der sie in der schwedischen Nationalelf keine große Rolle gespielt hat. Bei Brighton allerdings war sie Stammspielerin mit 18 Spielen von Beginn an. Und als letzten Zugang, als vierten Zugang, ist noch Linda Sembrand jetzt fest verpflichtet worden. Die war ja schon geliehen von Juve, 37 Jahre alte Innenverteidigerin, und auch sie hat in den Testspielen schon performen dürfen. Und Charlotte, ich vermute, wenn wir auf die Transfers gucken, dass da dann auch deine Bewertung herkommt, dass Bayern noch besser ist als im Vorjahr. Denn eigentlich scheint es ja schwer möglich zu sein bei der Dominanz, die Bayern hatte. Also wie kommst du zu dieser Einschätzung?
Genau, es sind deutlich weniger Neuzugänge als in der vergangenen Saison. Da wurde es ja ein bisschen alles vorbereitet und hat sich ja anscheinend ausgezahlt, also offensichtlich, bei der Dominanz in der Liga auf jeden Fall. Genau, und Alexander Strauß finde ich halt auch einfach einen sehr guten Trainer. Das hat man auch ja jetzt schon im Supercup gesehen gegen Wolfsburg, dass er eine klare Spielidee hat. Und ich finde, Bayern ist auch schon sehr weit mit dieser Idee. Also die haben das über viele Phasen schon sehr gut gemacht, finde ich. Und eben, weil sie halt schon einen super Kader haben, der jetzt mit Lena Oberdorf ja eigentlich auch noch mal in der Spitze verbessert wurde. Jetzt fällt sie natürlich aus, aber die waren ja davor auch schon super besetzt im defensiven Mittelfeld. Wenn Lena Oberdorf dann fit sein sollte, hoffentlich natürlich für sie recht schnell, dann werden sie auf jeden Fall noch mal stärker. Und genau, ich glaube, die haben halt, ja, die werden auch nicht nur heiß sein auf die Liga, auf den DFB-Pokal und in der Champions League natürlich auch, wo sie ja auch unter ihren Möglichkeiten eigentlich geblieben sind. Aber genau, ich fand die jetzt einfach schon sehr weit, obwohl ja auch ein paar Spielerinnen dabei sind, die jetzt bei Olympia gespielt haben. Genau, aber ja, ich schätze die leicht verbessert dahingehend ein, dass ich denke, dass sie in der Champions League sich auch oder weiterkommen oder über die Gruppenphase hinaus. Genau. Deshalb habe ich sie als leicht besser eingeschätzt. Also in der Liga würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass sie, man weiß es nie, aber den Titel verteidigen oder zumindest die Favoritinnen darauf sind.
Ja, also ich meine, das, alles andere wäre ja komisch, wenn man nicht sagen würde, dass sie zu den Favoriten gehören würden. Aber wie denkt ihr denn, Gunnar, du darfst gerne mal deine Meinung dazu auch mit einbringen, wie denkt ihr denn über das Thema Spielbelastung zum Beispiel? Weil Charlotte hat es ja gerade schon angesprochen. Also man hat eben Spielerinnen, die bei Olympia mit dabei waren, auch Spielerinnen, die nicht bei Olympia dabei waren, wie zum Beispiel Georgia Stanway, die hatte 2 Wochen Urlaub, dann hatte sie 2 Länderspiele, dann hatte sie wieder 2 Wochen Urlaub, dann ging es los mit der Vorbereitung. Das würde ich jetzt auch nicht als die Phase der Erholung bezeichnen, die sie eigentlich dringend mal gebraucht hätte angesichts ihrer Spielbelastung. Also glaubst du, Gunnar, dass sich das nicht auswirkt? Ist der Kader da breit genug oder ist das für dich kein Thema?
Ich glaube schon, dass sich das auswirken kann auf jeden Fall. Obwohl Bayern hat jetzt 4 Olympiateilnehmerinnen gehabt. Wolfsburg hat das Doppelte. Das wird sich irgendwann auswirken. Das wird sich in München auswirken, das wird sich auch in Wolfsburg auswirken. Die werden jetzt nicht alle von Beginn an bei 100% sein und nicht alle eine tolle Saison durchspielen. Dann ist halt wirklich die Frage, bei Bayern mit Champions League, wo sie ja weit kommen wollen, das ist ja das erklärte Ziel auch, ob der Kader genug Tiefe hat, wobei, wenn man immer noch so Spieler wie Linda Dallmann oder Sidney Lohmann auf die Bank setzen kann, dann sieht es eigentlich nicht so schlecht aus. Das Problem ist halt immer auch, dass die Bayern ja immer auch mit Verletzungen zu kämpfen haben. Letztes Jahr auch, als dann Eriksson lange verletzt war, als Harder lange verletzt war, als Daimann lange raus war. Und so, das ist halt ja immer das Problem. Wenn die Verletzungen kommen und zu viele kommen, dann könnte der Kader vielleicht ein bisschen dünn sein.
Ja. Andererseits denke ich auch bei den, genau, wenn sie jetzt nicht viele Verletzungen haben, kann es natürlich auch ein Vorteil sein, dass sie jetzt einfach durch die letzte Saison natürlich sehr eingespielt sind und da jetzt gar nicht so viel Veränderungen haben wie andere Vereine. Ich finde, es ist auch eine Möglichkeit, natürlich jetzt mal den jüngeren Spielerinnen wie so einer Franziska Kett oder Alara Schittler mehr Einsatzzeit zu geben. Da kommt natürlich dazu, dass jetzt noch die U20-WM ist in Kolumbien, wo ja auch zum Beispiel Schittler spielen wird. Und Franzi Kett hat sich, glaube ich, auch im Supercup leicht verletzt, ich hoffe nicht schwerer. Genau, also es wurde ja auch von Alexander Strauß so gesagt, dass sie auch mehr Spielzeit erhalten sollen. Und ja, aber klar sind die jetzt nicht, können jetzt nicht eine Pernilla Harder ersetzen oder irgendwie eine Clara Bühl, soweit sind sie jetzt noch nicht. Aber ja, ich kann schon den Punkt verstehen, dass der Kader vielleicht auch ein bisschen, angesichts, dass dann doch ein paar Abgänge waren oder ein paar Laien, vielleicht auch ein bisschen zu dünn sein könnte.
Und gleichzeitig ist ja auch klar, Gunnar, also der FC Bayern kommt von einem sehr, sehr guten Leistungsniveau und hat sich auch noch gut verstärkt. Er spielt aber auch einen anspruchsvollen Fußball. Also das war ein Gedanke, den hatte ich sowohl im Supercup als auch, ich habe das Testspiel gegen Juventus Turin gesehen, das war 0-0. Also das ist auch wirklich ein Ballbesitzfußball mit viel Rotation im vorderen Angriffsdrittel. Du musst ständig den Ball unter Druck annehmen, weil Alexander auch Strauß auch will, dass man in den Druck reinspielt. Und dann schafft man es immer wieder, sich da gut durchzuspielen. Gerade im Supercup hatte man eine ganze Reihe von guten Chancen. Aber dann kommt ja eigentlich so das Dauerthema. Ich glaube, es gibt so, wenn man eine Bingo-Karte hat für Pressekonferenz mit Alex Strauß, stehen da zwei Dinge aktuell drauf. Das eine ist Trust the Process. Also er betont immer, dass es immer ein Prozess ist. Und das zweite ist aber, we have to be more clinical. Also wir müssen unsere Torchancen besser verwerten. Siehst du Anlass zur Hoffnung, dass das geschieht in dieser Saison?
Ich glaube schon, dass das besser wird oder werden kann zumindest. Er hat ja auch recht, auch gestern hätten die Bayern ja viel mehr Tore schießen können im Supercup. Das Spiel hätte ja schon deutlich vorher entschieden sein können. Die hätten ja gar nicht mehr zittern müssen zum Schluss. Also das hätte schon lange eingetütet sein können. Ich glaube schon, dass es besser wird. Das ist auch mein Ansatz, warum ich die Bayern besser sehe. Denn wie wir festgestellt haben, so viel Neues hat sich da gar nicht getan. Und Lena Oberdorf fällt lange aus. Wahrscheinlich, denke ich mal, die ganze Saison. Aber was ich finde ist, oder was ich glaube ist, dass die einfach eingespielter sind, dass sie die Spielidee von Strauß komplett verinnerlicht haben. Und dass so eine Spielerin wie Pernilla Harder jetzt auch gefährlicher wird, weil sie, wenn sie verletzungsfrei bleibt, was wir natürlich alle hoffen, dass sie einfach auch nochmal torgefährlicher wird. Auch bei Pernille war es ja so, dass die auch einiges vergeigt hat. Das muss man ja auch sagen. Die war ja jetzt nicht am Limit, hat nicht am Limit gespielt. Magda Eriksson auch nicht, weil die halt beide auch lange verletzt waren und nicht so richtig in Tritt gekommen sind. Trotzdem hat es gereicht. Aber ich glaube halt, die Bayern werden besser, wenn beide besser funktionieren. Also es sind ja, naja, ich sag mal, wenn man sagt, es sind halbe Neuzugänge, es ist Quatsch, aber sie sind wirklich noch nicht am Limit gewesen, haben ihr wahres Können noch gar nicht gezeigt. Und ich glaube, es wird noch deutlich besser. Und deswegen werden die Bayern insgesamt auch besser.
Würdest du sagen,
noch besser.
Würdest du das auch bei Clara Bühl sagen, dass sie quasi, also weil ich finde, bei Olympia und auch in den Spielen davor ist sie auch schon teilweise sehr unter ihren Möglichkeiten geblieben, finde ich. Und wenn die nochmal bei 100% ist, ist das auch nochmal ein anderer Faktor. Also jetzt im Supercup war sie ja ganz gut, vor allem dafür, dass es ihr erstes Spiel war in der neuen Saison. Aber genau, wie seht ihr Clara Bühl dann?
Also ich finde, Clara Bühl hat echt immer noch Potenzial. Die macht tolle Spiele. Sie hat auch mal Spiele dabei, wo es echt grottig ist, wo sie bei jedem Dribbling hängen bleibt und die Bälle dann in die Wolken schießt und nicht ins Tor. Aber insgesamt, finde ich, hat die eine tolle Entwicklung gemacht. Aber die hat immer noch total viel Potenzial. Also das ist wirklich eine tolle Spielerin. Und es ist halt fraglich, wie lange die noch bei Bayern ist. Der Vertrag läuft nächstes Jahr aus, aber das ist wirklich eine klasse Spielerin. Aber man muss ja halt auch mal zugestehen, dass man Tage gibt, wo nichts läuft. Das ist normal. Aber die hat sich schon toll entwickelt, finde ich.
Ich glaube, das ist auch so der klassische Fall von einer Spielerin, die eben viel übers 1-gegen-1 kommt, die da immer wieder Entscheidungen treffen muss. Gehe ich jetzt nach innen, gehe ich außen vorbei? Und wo wir uns auch immer die falsche Entscheidung merken und die geglückte Entscheidung, die dann zu einer Ecke geführt hat, weil der Schuss zwar gut war, aber halt nicht im Tor, dann man sich nicht so merkt. Also ich kann mich jetzt zum Beispiel direkt an eine Situation im Supercup erinnern. Da zieht sie eben nach innen gegen Kathi Hendrich und die weiß genau, was gleich kommen wird und deswegen holt sie sich den Ball. Aber ich kann mich nicht an die Situation erinnern, wo sie dreimal dann doch an ihr vorbei gezogen ist. Ich glaube, das ist so ein Bias, den man in der Betrachtung mit drin hat. Und dann habe ich aber auch den Eindruck, dass Clara Bühl einfach sehr, sehr viel Spielzeit in den Knochen hat. Also das ist kein Eindruck, sondern das weiß man ja. Aber dass man ihr das eben anmerkt. Generell ist aber so eine Tendenz, da können vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer mal drauf achten. Das ist mir schon in den letzten Spieltagen der Rückrunde aufgefallen. Achtet mal drauf, wo die Bälle ins Tor gehen, wenn Bayern ein Tor schießt. Das ist nämlich gar nicht so häufig im kleinen Netz, also sprich in dem Netz, was hinter dem Torpfosten hängt, wo es dann sehr, sehr schwierig ist für die Torhüterin, das zu halten. Und ich glaube, daher kommt das nämlich auch, dass man so viele Großchancen vergibt in der Regel. Das war jetzt auch im Supercup zu sehen, auch in den Vorbereitungsspielen. Ich finde, im Abschluss, da fehlt so die Spielerin, die wirklich immer dieses kleine Netz trifft oder halt in 7 von 10 Fällen, weil dann ist es einfach ganz sicher ein Tor. Ganz oft sind es Tore, die sind so knapp an der Torhüterin vorbei, der ist dann trotzdem drin, aber mit ein bisschen Pech kommt eben die Torhüterin noch ran. Ich bin gespannt, ob sich das noch verbessert.
Also ich finde auch, wenn ich da nochmal einhaken darf, ich finde halt auch, dass die Torquote von Lea Schüller, dass die deutlich besser werden kann. Also die vergibt einfach auch zu viel. Die hat man jetzt auch bei Olympia nochmal gesehen. Sie trifft dann in einem Spiel zweimal und dann trifft sie auch wieder zweimal gar nicht und vergibt dann so richtig dicke Chancen. Und das ist bei Bayern ja auch so. Die hat immer noch Potenzial. Die könnte, finde ich, doppelt so viel Tore schießen, wenn ihr wirkliches Potenzial ausschöpfen würde.
Wir werden es beobachten, wie es für den FC Bayern in dieser Saison läuft. Allerdings, unsere Prognose ist erstmal eine positive. Es geht dann los. Am Freitagnachmittag um 17 Uhr wird der FC Bayern bei der Turbine aus Potsdam die neue Saison eröffnen. Könnt ihr natürlich auf den bekannten Plattformen sehen. Dahingehend hat sich nichts verändert zur neuen Saison. Potsdam auswärts, Sand auswärts, dann zu Hause Rasenballsport Leipzig. Das sind die ersten 3 Gegner für den FC Bayern. Und damit landen wir bei Eintracht Frankfurt. Da schaue ich auf meinen Zettel und sehe zweimal die Prognose leicht besser als im Vorjahr und Gunnar hat sie als besser im Vorjahr. Das qualifiziert sie mehr als für dieses Segment und es war ja schon in der letzten Saison eine erfolgreiche, die Eintracht gespielt hat, denn man hat die Champions League erreicht, man ist trotzdem Dritter geworden und hat vor allem auch ein Spiel gegen den FC Bayern zum Beispiel sehr gut mitgehalten. Erinnern wir uns nur zum Beispiel an den DFB-Pokal, wo es relativ knapp war, dass da Bayern weitergekommen ist. Und das Ganze macht man mit dem dienstältesten Trainer der Bundesliga der Frauen, Nico Anautis, natürlich da weiter im Amt. Neu mit dabei ist mit Monika Kunzelmann eine Athletiktrainerin, die noch sehr jung ist. Die ist erst 20 Jahre alt, war vorher bei der zweiten angestellt und ist jetzt dann in den Staff des ersten Teams aufgerückt. Was hat sich auf der Transferseite getan bei der Eintracht aus Frankfurt? Man hat Verena Henschow an die Roma abgegeben, Virginia Kirchberger spielt jetzt bei Austria Wien und Shakira Martinez wurde an West Ham verkauft, weil sie allerdings nicht genügend Punkte hat, um schon antreten zu dürfen in der englischen Liga, wurde sie direkt von West Ham weiterverliehen. Wir werden später im Freiburg-Segment über Shakira Martinez spielen. Shakira Martinez hat 109 Bundesligaspiele für die Eintracht gemacht und war 8 Jahre lang bei der SGE, also eine richtige Institution. Aber da sage ich allen Fans der Eintracht sowieso nichts Neues oder auch Fans vom FFC, sind ja logischerweise mitgemeint. Was hat sich auf der Zugangsseite getan? Da werden wir Nina Lürsen im Dress der SGE sehen. Linksverteidigerin, ihr alle habt sie gesehen bei Werder Bremen in der letzten Saison, hat eine sehr gute Saison gespielt, musste einst ihr Farmpsychologie-Studium abbrechen, weil es zu teuer war, hat sie mal in einem Interview erzählt. Das habe ich jetzt erst in dieser Recherche gelernt, aber will sich jetzt was anderes nebenher aufbauen. Pia-Sophie Wolter ist außerdem noch fest verpflichtet worden von Wolfsburg. Die ist ja auch nachgerückt als Ersatzspielerin für die Olympischen Spiele und hat ja auch den Werder-Bezug. Deswegen habe ich es jetzt nach Nina Lürsen genannt, denn sie selbst kommt von dort. Thomas Wolter ist ihr Vater. Elisa Sens ist außerdem zu Eintracht Frankfurt gewechselt fürs defensive Mittelfeld. Habt ihr ja alle gesehen. Auch Torschützin des Monats. Juli müsste es dann sein, oder war es das August? Tor des Monats? Naja, auf jeden Fall ihr Tor, das sie geschossen hat. Volley nach Ecke, das wurde jetzt gewählt. Und Lea Paulik ist noch verpflichtet worden fürs Tor. Die kennen wir noch als Club-Ikone, hat fast 150 Spiele für den ersten FC Nürnberg gemacht. Letzte Saison in der Aufstiegssaison, also in der ersten Erstligasaison nach dem Aufstieg war sie lange an der Schulter verletzt, aber ist dann zurückgekommen. Erinnert ihr euch bestimmt auch noch dran, haben wir hier im Rasenfunk besprochen. Das heißt, Gunnar, wenn wir auf diesen Kader gucken, dann sehen wir da zwar schon ein paar bekanntere Namen bei den Abgängen. Ich habe jetzt auch gar nicht alle Namen vorgenannt, aber halt die, die meiner Meinung nach sportlich eine Relevanz hatten. Aber wir sehen eben Sens, Wolter, Lürsen. Das ist schon auch einfach ein richtig gut auf der Zugangsseite und vermutlich hat das zu deiner positiven Bewertung beigetragen.
Ja, das hat dazu beigetragen, genau. Und ich finde halt, Elisa Sens ist ein richtig toller Zugang, also den die Eintracht da hat. Auf der anderen Seite hat die Eintracht ja auch keine Nationalspielerin verloren. Also diesen Dorsun-Freigang, Anjomi sind ja alle da. Wolter, wie gesagt, fest verpflichtet jetzt. Die sind ja alle geblieben, Sens dazu. Das ist schon eine gute Mischung. Und die Eintracht sollte in der Lage sein, auch konstanter zu spielen als letzte Saison, finde ich. Sie waren nicht so richtig konstant, haben wir eigentlich auch zu wenig Punkte geholt, obwohl sie Dritter geworden sind. Aber sie sind Dritter geworden mit wenig Punkten. Diese Saison, glaube ich, sind sie schon in der Lage, sich weniger Ausrutscher zu leisten, stabiler zu werden. Und ich denke, sie werden wieder Dritter, aber ich denke, sie werden mehr Punkte holen.
Mhm. Ja, das ist ja die große Frage, ob da vielleicht die Lücke mal kleiner werden könnte zwischen den vorderen beiden und den dritten dahinter. Und was ja bei Eintracht Frankfurt noch mit genannt werden muss, wenn man über Transfers spricht, das hat Gunnar jetzt indirekt auch gerade schon gemacht, Charlotte, die Vertragsverlängerungen sind ja vielleicht der heimliche Star dieser Transferperiode, nämlich wer alles nicht gegangen ist. Natürlich Laura Freigang, aber eben auch Prasnica, Reuteler, Anjomi, Gräve, Kleinherne. Da sieht man schon, die Eintracht investiert in den Kern des Teams und hält den beisammen.
Ja, absolut, genau. Und das ist halt auch, glaube ich, dann die Stärke, ähnlich wie bei Bayern eigentlich, dass sie sehr zusammengeblieben sind, sehr eingespielt sein werden. Und letzte Saison waren sie auch schon wirklich gut. Und ich glaube halt auch gerade durch diese gezielten Transfers von Elisa Sens oder auch Nina Lürsen, die einen bestimmten, ja, guter Ersatz für Verena Henschow sein wird. Und Elisa Sens, die Rolle der Sechserin ist auch einfach sehr wichtig im Frankfurter Spiel. Und da haben sie halt eine super Spielerin dazugekommen. Also Lisanne Gräve fand ich auch, hat es auch schon sehr gut gemacht. Tanja Pawolek wird noch ein bisschen ausfallen nach ihrem Kreuzbandriss, schätze ich. Aber genau, weil dieses Konstrukt von Stammspielerin einfach erhalten wurde, traue ich denen ähnlich wie Gunnar auch auf jeden Fall Platz 3 zu. Und halt eben auch zur Spitze nochmal aufzuschließen und das nochmal länger offen zu halten, vielleicht zumindest zu Wolfsburg. Aber klar, bei Frankfurt kommt jetzt ähnlich wie auch ja in der letzten Saison oder genauso die Qualifikation hier für die Champions League dazu. Und da hat man ja auch gemerkt, dann war diese Doppelbelastung. Anfang der Saison sind sie mit 2 Niederlagen gestartet. Jetzt haben sie dahingehend, glaube ich, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, vielleicht ein dankbareres Programm. Also sie haben, sie spielen gegen Jena, dann Leverkusen und dann Turbine, zwei Aufsteiger. Also kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt besser in die Saison starten. Und das wäre natürlich wichtig mit dieser Doppelbelastung direkt am Anfang oder Dreifachbelastung mit DFB-Pokal ja auch noch. Genau, aber ja, also da ist vielleicht auch wieder das Thema oder der breite Kader ein Thema oder die Breite des Kaders. Also wobei Nico Anautis jetzt natürlich auch niemand ist, der jetzt wild rumwechselt. Also setzt ja schon immer auf dieselben Spielerinnen. Aber ja, ich sehe die auch ja, oder leicht verbessert zur letzten Saison.
Aber was fehlt euch beiden denn dann noch, dass man sagen könnte, Gunnar, du darfst gerne mal vorlegen, dass die Eintracht vielleicht wirklich wieder in den Kampf um ja, Meisterschaft, aber zumindest die anderen beiden so ärgern, dass man da näher dran bleibt, dass das möglich wäre?
Es ist immer noch eine Frage der Konstanz. Also die kriegen einfach keine Konstanz in ihre Leistung. Die spielen ein super Spiel gegen Bayern im Pokal. Ne? Das war ja wirklich herausragend. Und ich sag mal jetzt, ich weiß gar nicht, gegen wen die als nächstes gespielt haben, aber spielen dann vielleicht nur zu Hause gegen Freiburg unentschieden als nächstes oder so. Die verlieren einfach immer mal wieder Punkte, lassen immer mal wieder was liegen, wo man denkt, ah, wenn du wirklich vorne mal angreifen willst, dann musst du das aber mitnehmen. Dann musst du da 3 Punkte holen und nicht 1 Punkt oder womöglich gar keinen. Und das haben die immer nicht hingekriegt. Ich weiß es nicht, warum nicht, keine Ahnung. Nico Anautis betont ja immer, was er für eine tolle Mannschaft hat und dass das immer gut ist. Er ist ja ein sehr positiver Trainer so, der zumindest öffentlich wenig bis gar nichts Negatives über seine Mannschaft sagt, aber ein bisschen mehr Konstanz wäre einfach das, was sie brauchen. Vielleicht ab und zu auch nochmal ein Tor mehr, einfach ihre Chancen auch besser nutzen nochmal. Ja, das sind so ein paar Punkte, wo ich denke, die Eintracht könnte eigentlich mehr, aber sie kriegen es immer nicht aufs Trapez so richtig.
Leverkusen war das Spiel, was sie dann verloren haben nach diesem DFB-Pokalspiel.
Ja, stimmt.
Sind die Punkte liegen geblieben. Ja, Charlotte ist aber auch sowas, was so ganz schwer zu erreichen ist, ne? Das ist ja eigentlich so die Königsdisziplin. Mhm. Nicht nur gute Leistung bringen, sondern konstant gute Leistung zu bringen.
Ja, absolut. Ich finde halt, was sich so durchzieht durch die letzte Saison, ist, dass sie halt, wenn es drauf ankam, dann schon da waren. Also in diesen Topspielen oder in dem entscheidenden Spiel gegen Hoffenheim um den dritten Platz oder ja in der Champions League haben sie auch super Leistungen gezeigt. Aber wie Gunnar sagt, dann sind halt immer wieder Spiele dazwischen, wo sie dann ja vielleicht auch die Effektivität dann einfach vermissen lassen und dann nicht manchmal dieses souveräne oder dieses selbstverständliche, ja, das ist jetzt. Wir sind auf jeden Fall Favoriten in diesem Spiel, Heimspiel, das gewinnen wir jetzt ganz, ganz souverän. Also das fehlt manchmal noch, obwohl sie ja auch viele Punkte gesammelt haben. Aber dadurch, dass Bayern und Wolfsburg halt ganz wenige Spiele haben, wo sie Punkte liegen lassen, ja, fehlt das dann bei Frankfurt immer noch. Und ja, ist jetzt die Frage, ist schwer zu bewerten, ob sie jetzt diese Konstanz mehr reinbekommen. Also vielleicht da, ja.
Ja, wer weiß. Also du hast ja schon angesprochen, der Start ist, ohne eben despektierlich sein zu wollen, dankbar. Zumindest müssten da eigentlich viele Punkte bei rumkommen. Heimspiel gegen Jena, dann eben gegen Sporting, Champions League Quali in Erfurt im DFB-Pokal, in Leverkusen, in Potsdam. Und dann kommt schon zu Hause der VfL Wolfsburg. Das ist natürlich relativ früh, vielleicht sogar auch ein Vorteil, so früh das Team zu haben, dass er noch mit mehr Olympiateilnehmerinnen sich vielleicht noch eher finden muss. Wir werden es dann in der Retrospektive, werden wir es alle gewusst haben, ob das jetzt gut oder schlecht war, die so früh im Spielplan zu haben. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe auch in der letzten Saison öfter darüber nachgedacht, ob vielleicht auch die Art und Weise, wie eben nicht rotiert wird bei der Eintracht und wie auch sich die Taktik dann doch mal sehr ähnelt, eben mit diesem 4-4-2-Raute, ob das vielleicht auch manchmal der Grund ist, dass sich da Gegner besonders gut drauf einstellen. Aber ehrlicherweise konnte man das im Detail dann gar nicht so sehen, weil es gab immer wieder Spieler, die auch die Eintracht sehr gut gepresst haben. Nürnberg hat es mal für 40 Minuten in einer Hälfte sehr, sehr gut gemacht. Aber das war jetzt für mich eigentlich nicht so der Grund, warum da manchmal eben einfach keine Siege zustande gekommen sind in Spielen, in denen es nötig gewesen wäre.
Was ja auch auffällig ist, um nochmal darauf zurückzukommen, dass von den Frankfurter Spielerinnen, ob es jetzt Wolter ist, ob es Dorsun ist, ob es Freigang ist, oder auch an Yomi, dass die alle keinen Stammplatz in der Nationalmannschaft haben. Und das sind immer die Ergänzungsspielerinnen. Stina Johannes, okay, ist auch Ergänzungsspielerin, aber die hat natürlich eine extrem starke Konkurrenz. Aber die haben alle keinen Stammplatz in der Nationalmannschaft. Das sagt ja auch irgendwie was aus, dass von Tabellendritten keine Stammkraft dabei ist.
Mhm. Ja, und die berühmte
Freigang. Aber Christian Wück findet vielleicht noch einen Platz für Laura Freigang.
Mensch, da müsst ihr mal jemand nachfragen.
Ja, finde ich auch. Sollte man jemand fragen.
Ja, vielleicht hat es auch jemand getan, könnt ihr auf YouTube sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Fragt nicht, wo ich da war, als ich diese Pressekonferenz gesehen habe. Ich hatte sehr gehofft, dass jemand anders die Frage stellt, die mir unter den Nagel gebrannt hat. Und dann musste ich doch bei 40 Grad im Auto diese Frage selber stellen. Aber gut, es ging leider nicht anders. Wichtiger Termin, der mit dem neuen Rasenfunk-Headquarter zu tun hat. Aber das ist sowieso ein ganz anderes Thema. Also, wir schauen uns Eintracht Frankfurt ganz genau an. Heimspiel gegen Jena am Samstag um 12 Uhr. Geht's dann los für Eintracht Frankfurt in dieser Saison. Wir sind sehr gespannt, wie das dann werden wird. Und mindestens genauso gespannt blicken wir auf die zweite Erstligasaison von Rasenball Sport Leipzig. Wir erinnern uns, in der letzten Saison noch verhalten gestartet, aber mit einer sehr guten Rückrunde den Klassenerhalt sicher gemacht. Allerdings hat vielleicht auch dieser Saisonverlauf dazu geführt, dass man sich vom Trainer Osun getrennt hat. Jonas Stephan ist der neue Trainer von RB Leipzig. Der war zuletzt Männer-U19-Trainer von Eintracht Braunschweig, hat dort auch das Nachwuchsleistungszentrum geleitet, wenn allerdings auch nicht so lange. Er mag aktiven und intensiven Fußball, sagt über sich, dass er für einen spielerischen Ansatz steht und sich sehr darüber freut, wenn Pläne und Strategien aufgehen. Und da sind wir doch mal sehr gespannt, wie das gelingen wird. Was hat sich da im Kader getan? Bei den Abgängen gar nicht so viel. Einer allerdings, der sticht hervor, das ist Mimi Larsson. Wir erinnern uns, sie ist ja erst zur Rückrunde gekommen, hat dann auch direkten Impact gehabt. In 11 Spielen hat sie 3 Tore und 3 Assists erzielt, also 6 Torbeteiligungen in 11 Spielen. Es sollen wohl persönliche Gründe gewesen sein, warum sie Leipzig nach so kurzer Zeit wieder verlassen hat in Richtung Schweden. Zumindest das mit den persönlichen Gründen hat Jonas Stephan in einem Interview auf dfb.de gesagt. Ansonsten, ehrlich gesagt, war die Kommunikation da rund um diesen Abgang sehr, sehr dünn. Also wenn nur ein Satz als Zitat von Viola Odebrecht genannt wird, dann lässt das zumindest Spekulationsraum offen. Ob man sich an den Spekulationen beteiligen will, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also Mimi Larsson ist weg. Wer ist dafür gekommen? Zum einen Giovanna Hofmann vom SC Freiburg. Die hat beim SC 20 Spiele gemacht, wurde allerdings da 14 Mal nur eingewechselt, hat aber in Testspielen zum Teil schon sehr gut gespielt. Da gab es auch eins, wo sie, glaube ich, 4 Tore erzielt hat. Lina von Schrader ist gekommen, da erinnert ihr euch noch vielleicht dran. Die hat ihr Erstligadebüt gegeben im Tor von Hoffenheim. Gilt auch als großes Torhüterin-Talent. Mit Marlin Schimmer hat man vom 1. FC Köln eine weitere Stürmerin verpflichtet. Die hatte in der letzten Saison 19 Spiele auch 6 Torbeteiligungen. Unter anderem ein Tor gegen RB Leipzig am ersten Spieltag. Vielleicht hat man sie da schon gescoutet. Und dann ist mit Louane Jolie von Stade Reims noch eine Stammspielerin gekommen, die auch U23-Nationalspielerin in Frankreich ist. Fürs defensive Mittelfeld. Das ist das, was wir auf der Zugangsseite sehen bei RB Leipzig. Gunnar hat sie als gleich gut wie im Vorjahr eingeschätzt. Charlotte, wir zwei, wir sind da positiver. Leg doch mal los. Was lässt dich zu dem Schluss kommen, dass RB eine bessere Saison spielt als in der Vorsaison?
Ja, eigentlich die Rückrunde. Also die sie ja als Vierter abgeschlossen haben, auch völlig zu Recht. Genau, also in der Hinrunde, da haben sie einfach ein bisschen gebraucht, um sich zu akklimatisieren. Das hat man gemerkt und dann haben sie sich aber immer weiterentwickelt und dann halt so eine Rückrunde hingelegt, wo ich denke, dass auch natürlich durch eine Mimi Larsson, die dann auch da vorne einfach natürlich ein Riesenfaktor war, mit ihren Toren und Vorlagen auch. Genau, die ist jetzt weg. Ich glaube, daher ist es auch wichtig, dass man jetzt auch mit so einer Marlene Müller auch verlängert hat, die ja auch bei Leipzig eine wichtige Rolle einnehmen kann. Muss man schauen, wie Mimi Larsson jetzt ersetzt wird. Also deswegen war ich auch noch so ein bisschen zurückhaltend, aber trotzdem würde ich sagen, aufgrund dieser Rückrunde und weil sie halt eben auch ihren Kader auch zusammengehalten haben und nochmal verstärkt haben, zum Beispiel so eine Julia Landenberger ist, glaube ich, ein guter Zugang. Und Giovanna Hoffmann fand ich bei Freiburg auch immer schon sehr stark. Und halt eben natürlich eine Vanessa Fodella ist ja auch noch da und die hat ja auch viel Spaß bereitet in der letzten Saison. Bin halt gespannt auch, weil auf den neuen Trainer natürlich, auch erste Station im Frauenfußball ist auch nochmal eine Herausforderung wahrscheinlich, wie er das dann schafft, genau auch ja mit den Spielerinnen. Es wurde ja über Usun gesagt, glaube ich, dass er immer eigentlich ein gute Verbindung zu den Spielerinnen hatte auch und es da eigentlich zwischenmenschlich ganz gut war. Ja, bin auch sehr gespannt auf den neuen Trainer und ob er seine Spielidee auch richtig durchsetzen kann, weil die hat mir bei Leipzig immer noch so ein bisschen gefehlt. Also da war vielleicht viel dann auch von manchmal von Einzelaktionen abhängig. Ja, aber auf jeden Fall besser als, wie viel da sind sie jetzt geworden, 8. Platz. Da sehe ich sie schon weiter vorne.
Aber eben auch sehr, sehr viele Fragezeichen, Gunnar. Also im Grunde ist Leipzig eins von mehreren Teams in dieser Liga, wo man sagt, pff, ja, nichts Genaues wissen wir nicht. Neuer Trainer, klar, Kader ist zusammengeblieben, aber haben ja auch eine sehr volatile Saison gespielt. Wie denkst du denn über die Situation in Leipzig?
Ja, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Nichts Genaues weiß man nicht. Die Rückrunde war richtig gut. Da hatte man den Eindruck, jetzt sind die richtig in der Liga angekommen. Und dann, muss der Trainer gehen. Was irgendwie auch nach außen komisch aussah nach der Rückrunde. Also ich meine, dass die nicht gleich Zweiter werden, ist ja klar, aber das kann doch nicht am sportlichen Erfolg oder Misserfolg gelegen haben, sonst hätten sie ja schon nach der Hinrunde sozusagen die Reißleine ziehen müssen, sondern irgendwie muss es im zwischenmenschlichen Bereich nicht mit der Mannschaft, sondern vielleicht mit anderen handelnden Personen dort nicht gepasst haben. Denn ich glaube, Shaban Uzun war wirklich auf einem guten Weg mit denen und hätte bestimmt auch gerne weitergemacht, aber es sollte nicht sein. Jetzt müssen wir mal gespannt sein auf Jonas Stephan. Ohne Erfahrung im Frauenfußball ist vielleicht auch nicht so einfach. Wie gesagt, die ganz großen von den Namen Neuzugänge haben sie nicht. Als sie letztes Jahr aufgestiegen sind und alle gedacht haben, jetzt gehen die mit dem Klingelbeutel durch Deutschland und holen sich die Starspielerin, das ist ja überhaupt nicht passiert. Die Prominenteste, die sie geholt haben, war Sandra Starke auch diesmal greifen sie nicht ins oberste Regal, sondern eher weiter unten. Also ich sag mal, vielleicht werden sie doch leicht besser sein, 7., 6. so in dem Dreh. Aber so die ganz große Verbesserung, glaube ich, wird das jetzt noch nicht, ist so meine Prognose.
Also ich war mir auch unsicher bei der Bewertung von Raba. Natürlich zum einen, weil man so wenig weiß, aber auch, weil ich finde, dass es doch einen Mannschaftsteil gibt, in dem sie meiner Meinung nach noch mehr hätten tun können, als eine Ersatztorhüterin zu hören. Es tut mir total leid, da Elvira Herzog so hervorzuheben, aber es ist eben eine der Erkenntnisse der letzten Saison gewesen. Es kann natürlich allerdings auch sehr gut sein, dass sie jetzt eine viel bessere Saison spielt. Aber in der letzten Saison war sie Teil einiger Niederlagen oder Punktverluste zumindest, muss man sagen. Und ich finde auch generell, die Abwehr, die ist schon gut besetzt. Krug, Pollack zum Beispiel in Verteidigung. Auf den Flügeln hat man ganz, ganz viele Optionen. Aber ich bin gespannt, wie das funktionieren wird gegen Gegner, in denen man eben sehr viel unter Druck steht. Ich fand, dass im tiefen Verteidigen Leipzig manchmal so seine Probleme hatte. Und ein weiterer Gedanke, den ich jetzt hatte, als ich wieder Interviews mit Jonas Stephan gelesen habe und auch so generell eben mich wieder so ein bisschen kundig machen wollte, was eigentlich Leipzig gerade so vorschwebt. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber auf mich wirkt das so, als würde man die Fußballphilosophie, die man im Männerfußball vertritt, Pressing, Umschaltfußball, Tempo und so weiter und so fort, alles vertikal, als würde man die auf den Fußball der Frauen übertragen wollen. Und im letzten Jahr habe ich das nicht gesehen. Ich fand gerade im Pressing bei Leipzig teilweise sogar richtig schlecht. Die wurden manchmal von Nürnberg auseinandergespielt. Da gab es ein Spiel, das war sehr deutlich zu sehen, weil sie einfach, der Pressingplan hat einfach nicht gepasst in dem ein Spiel. Und ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht nur so mein Eindruck ist, dass ich das so reininterpretiere, aber ich lese das immer so indirekt raus und ich bin mir nicht im Klaren, ob das wirklich so stimmig ist oder ob man sich nicht für diesen Fußball der Frauen was leicht Adaptiertes zumindest überlegen sollte, weil über das hohe Tempo, finde ich, kommt Leipzig nicht, über die Umschaltsituation nur manchmal und Pressing war auch ein großes Problem. Vor allem gibt es eben auch viele Teams, die lassen sich sehr, sehr schwer pressen in der Liga, weil die einfach den langen Ball schlagen, schon sehr, sehr früh im Spielaufbau. War nur so ein Gedanke, den ich hatte. Können sich ja gerne die Verantwortlichen bei mir mal melden, mich da aufklären, weil so arg viel Interviews habe ich dazu auch nicht lesen können. Aber bin ich gespannt. Was auf jeden Fall interessant werden könnte, ist der Saisonauftakt für Leipzig. Man startet gegen den 1. FC Köln am Sonntag um 18.30 Uhr und dann hat man sehr, sehr früh, nämlich an Spieltag 2 und an Spieltag 5, auswärts Bayern und Wolfsburg. Und da dachte ich mir, Charlotte, das ist eigentlich gar nicht so schlecht für ein Team wie Leipzig, auswärts sehr früh diese Teams bekommen. Klar, in der Regel gehst du da mit 0 Punkten raus, aber es würde mich nicht komplett wundern, wenn Leipzig da einem von beiden, vielleicht sogar beiden, ein Bein stellt, freue ich mich drauf. Bin ich gespannt. Mhm.
Ja, wie du eben schon meintest, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, die beiden Top-Teams recht früh zu haben. Vor allem, also auswärts genau, hast du ja eigentlich sowieso nichts zu verlieren. Also da bist du ja absolut der Underdog. Und Bayern fand ich gestern über weite Phasen ja sehr stabil schon und sehr weit. So, ja, abzüglich der letzten 20 etwa wahrscheinlich. Aber Wolfsburg eben nicht. Und ich kann mir vorstellen, weil ja, Leipzig ist auch irgendwie auch so eine kleine Wundertüte jetzt. Aber die sind auch in der Lage, halt mal so die großen Teams zu ärgern und da auch mal einen Punkt abzuknöpfen. Also das glaube ich auch. Und dahingehend ist der Spielplan dann, weil man sich sowieso wahrscheinlich da jetzt nicht die Punkte ausrechnet, gar nicht schlecht, zumal genau in der Rückrunde, die ja anscheinend ihr Ding ist.
Da gibt es dann die Heimspiele. Sehr früh.
Dann haben sie die Heimspiele.
Ja, genau, dann haben sie die Heimspiele. Und am ersten Spieltag können sie sich gleich fürs 1:2 in der letzten Saison gegen Köln am ersten Spieltag können sie sich revanchieren. Mal gucken, ob das gelingt. Also diese Partie ist gleich geblieben. Und das baut uns lustigerweise auch schon die Überleitung ins nächste Segment. Wir landen jetzt bei den Teams, die wir als ungefähr gleich gut wie im Vorjahr einschätzen. Und das erste dieser Teams ist nämlich auch der erste FC Köln, über den wir jetzt sprechen wollen. Da gingen die Meinungen noch so leicht auseinander. Gunnar hat sie als gleich gut wie im Vorjahr, Charlotte hat sie als schlechter als im Vorjahr. Und weil ich sie besser als im Vorjahr sehe, kommen wir insgesamt auf einem neutralen Einschätzung heraus. Vielleicht ist auch die Frage des Bewertungsmaßstabes da wichtig, denn der Abstieg in der letzten Saison wurde zwar vermieden, aber es war ganz schön eng mit dem 10. Tabellenplatz und lag auch daran, wie die Absteiger letztlich dann gepunktet haben hinten raus, dass es da nicht runterging. Werden wir gleich diskutieren, wie wir zu diesen unterschiedlichen Ansichten kommen. Ich sage euch noch kurz, was sich geändert hat beim FC. Es gibt Jacqueline Dünker jetzt im Trainerteam, die als Co-Trainerin mit dabei ist. Die hat beim FC Zürich nach Inka Grings dort schon in Personalunion die Trainerin und die Sportchefin gegeben und damit die Schweizer Meisterschaft geholt. Also solche Leute leistet man sich als Co-Trainerin in der Bundesliga. Ist ganz interessant, wenn wir gucken, welche Männer so alles Cheftrainer geworden sind, aber das nun mal als ganz kurze Anmerkung an dieser Stelle, ist jetzt wieder in der Bundesliga zurück und im Trainerteam von Daniel Weber. Was hat sich auf der Abgangs- und der Zugangsseite getan? So einiges, deswegen versuche ich da jetzt nur die wichtigsten herauszuheben. Staron Beck ist zu Werder Bremen gewechselt, Selina Cerci zu Hoffenheim, Manju Wilde zu Braga, Marlene Schimmer haben wir ja gerade angesprochen, zu Rasenballsport Leipzig. Ich denke, das sind die allerwichtigsten der Abgänge, es waren noch ein paar mehr. Und dementsprechend gab es auch ein paar mehr Zugänge. Nicole Biller ist gekommen von der TSG aus Hoffenheim für den Sturm natürlich. Mit Amelie Bohnen hat man sich eine 22-jährige Innenverteidigerin vom SC Sand verpflichten können. Die wurde geboren in Mönchengladbach, hat bei Sand in 2 Spielzeiten insgesamt 49 Spiele gemacht und war vorher Kapitänin bei Hoffenheim 2. Also da nicht täuschen lassen, mit 22 Jahren kann man schon sehr viel Erfahrung haben. Sie ist eins von vielen Beispielen in dieser Liga. Silvia Matysik ist gekommen, Rechtsverteidigerin von Leverkusen, 5-fache polnische Meisterin, hat in Leverkusen 66 Pflichtspiele bestritten, in der letzten Saison allein 17 von Beginn an und ist eine der Stammspielerinnen, die Leverkusen verloren hat. Über das werden wir später noch sprechen. Taylor Ziemer wurde verpflichtet von Twente Enskede. Im offensiven Mittelfeld ist sie beheimatet, hat schon vorher in den Niederlanden und in Island gespielt, ist in Kalifornien geboren und wurde mit Twente Meisterin. 9 Tore in 20 Spielen hat sie dort erzielt, ist flexibel im offensiven Mittelfeld einsetzbar und mit ihr gekommen ist Annalena Stolze, ebenfalls von Twente, 23 Jahre alt, ursprünglich aus der Jugend vom VfL Wolfsburg, daher könntet ihr den Namen schon kennen. Mittelstürmerin, hat für Twente in 75 Spielen 29 Tore und 10 Vorlagen erzielt. In der letzten Saison war sie allerdings nur Einwechselspielerin und kein Tor ist ihr gelungen. Vanessa Leimstoll ist noch gekommen für den Angriff von der TSG aus Hoffenheim, deren Vertrag wurde dort nicht verlängert. Nach 7 Jahren im Verein. Vanessa Leimstoll war 2021 noch Torschützenkönigin der zweiten Bundesliga Süd. Hat mich persönlich überrascht, dass das schon so lange her ist. Gefühlt war das vorgestern. Und Laura Feiersinger ist von der Roma zurückgekehrt, jetzt in die Bundesliga fürs offensive Mittelfeld. Die hat natürlich schon einige Titel geholt. 2-mal deutsche Meisterin, 1-mal italienische Meisterin, 1-mal DFB-Pokalsiegerin, 1-mal Coppa Italia-Siegerin, hat 5 Jahre bei den Bayern gespielt. Haben wir ja auch hier schon mal im Rasenfunk interviewt. Vor 2 Spielzeiten muss das gewesen sein, logischerweise noch in ihrer Zeit bei Frankfurt. Also wir sehen, Charlotte, vor allem im Sturm hat sich da einiges getan oder in der Offensive beim ersten FC Köln. Und dennoch landest du bei einer negativen Gesamteinschätzung. Warum?
Weil ich finde, dass die Neuzugänge die Abgänge nicht vollends kompensieren können. Also im Sturm auf jeden Fall mit Nicole Biller und oder auch Laura Feiersinger für die Offensive sind super, super Transfers. Aber sie haben halt ihre beiden Kapitänen verloren mit Sharon Beck und Manju Wilde und müssen wieder mal einen riesen Umbruch irgendwie vollbringen. Also es sieht man ja daran auch, dass wie viel Transfers sie gemacht haben oder dass du jetzt gar nicht alle vorlesen konntest sozusagen. Und ich bin mir halt unsicher, ob das jetzt ja so einfach umsetzbar ist. Also ich sehe sie ja auch im Vergleich zu den anderen Teams einfach nicht so. Nicht so, also jetzt natürlich gar nicht, jetzt ist es schwer einzuschätzen, weil sie halt so einen Umbruch hinter sich haben. Auch wie Daniel Weber das dann ja managen wird. Aber eben, wie sie auch in der Rückrunde schon gezeigt haben, sie waren einfach, finde ich, spielerisch limitiert auch. Es gab keine klare Spielidee, also immer mal gute Ansätze zu sehen gewesen, aber die Weiterentwicklung fehlt immer. Und ja, ich würde jetzt bezweifeln, ob das jetzt dann so schnell schon umsetzbar ist, dass sie ist ja auch kein einfaches Auftaktprogramm mit Leipzig, Essen, Wolfsburg. Also da kommt man auch schwer in die Saison. Also genau, vor allem, weil halt, finde ich auch zum Beispiel von Sharon Beck waren sie sehr abhängig, finde ich, im Mittelfeld. Oder in der Offensive auch. Dass ich denke, oder ich habe ich sie als schlechter oder als gleich eingeschätzt?
Als schlechter.
Ich glaube, als schlechter, ne? Also ich sehe sie auf keinen Fall besser.
Ja, ich meine, da gehen unsere Meinungen auseinander, weil ich mich tatsächlich auf die Offensive versteift habe. Und mein Gedankengang dazu ist aber ein bisschen krude, ich gebe es zu, weil bei der Defensive mache ich mir sowieso keine Hoffnung. Also Köln ist eins von den Teams, das keine gute Defensive hatte, traditionell eigentlich schon in den letzten Jahren. Im Grunde wissen wir auch, dass sie 46 Gegentore kassieren werden, denn es waren vor 3 Jahren 43, vor 2 Jahren 44, letztes Jahr 45. Also es ist einfachste Mathematik. Und sie haben ja auch nicht wirklich was für die Abwehr getan. Ich finde allerdings die Varianz, die man jetzt in der Offensive hat, die finde ich richtig gut. Und ehrlicherweise, bei mir kommt auch mit dazu, die Vorsaison war schon ziemlich schwach. Also nicht sehr schwach, aber ich habe es ja schon einleitend gesagt. Deswegen habe ich im Vergleich mir gedacht, na, das müsste eigentlich ein bisschen besser werden. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was Gunnar uns sagen wird, der sich auf die neutrale Position zurückgezogen hat, gleich stark wie im Vorjahr. Warum, Gunnar?
Nee, eigentlich nicht gleich stark, sondern gleich schwach, hätte ich fast gesagt. Ja. Also ich weiß, ich habe letztes Jahr noch gesagt, Köln wird nicht nochmal so eine schlechte Saison spielen, weil Jahr davor sind sie auch knapp den Abstieg entkommen oder Saison davor. Jetzt habe ich gedacht, das kann nur besser werden, ist wieder nicht besser geworden. Diese Mannschaft, irgendwie ist das ein Rätsel für mich, warum die es nicht besser hinkriegen. Und ich muss sagen, die haben jetzt mit Sharon Beck und auch mit Selina Terzi, auch wenn die nicht viel gespielt hat in Köln wegen ihres Kreuzbandrisses, aber die hatte jetzt zum Schluss, dann hat sie ja noch Einsätze gehabt, hat gezeigt, dass sie echt Potenzial hat. Und ich glaube, dass der Tausch Terzi und Billa eher ein guter Tausch für Hoffenheim ist als für Köln. Nichts gegen Nicole Billa, die auch schon Torschützenkönigin der Bundesliga war, die Fußballerin des Jahres war vor 3 Jahren. Aber die hat natürlich in Hoffenheim auch wenig gespielt. Also die hat wenig Selbstbewusstsein, vermute ich mal. Die hat wenig Spielpraxis jetzt. Die ist zwar erfahren, aber dass die jetzt sofort losbombt und da ein Tor noch einen schießt, das sehe ich auch nicht. Und ich glaube halt, dass ich habe halt gesagt, Köln wird nicht schlechter, weil sie nicht absteigen werden. Davon bin ich überzeugt, das ist für mich klar. Aber ich sehe sie auch nicht besser. Also für mich wird das wieder keine gute Saison der Kölnerin. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, bei aller Fantasie.
Ja, ich hatte auch noch so den Gedanken, vielleicht könnte Matisic jetzt mit einem Jahr Verspätung die Gudolf-Nachfolgerin sein, die man damals eigentlich schon gesucht hat. Natürlich nicht vom Spieltyp her, da ist sie anders, Spielerinnentyp natürlich. Aber das kam noch mit dazu. Aber ich gebe zu, ihr habt sehr, sehr gute Argumente und es ist auch ein bisschen... Es ist ein bisschen ernüchternd, weil ich habe das Gefühl, dass man sich beim FC immer wieder wiederholt. Also wir könnten wahrscheinlich mit anderen Namen das Segment aus dem letzten Jahr einspielen und wir kämen bei einer ähnlichen Einschätzung raus. Aber es ist halt auch schwierig, sich in dieser Liga zu positionieren und nicht jeder kann sich ein eigenes Profil erarbeiten. Also das ist, ja, also kann sich nicht jeder leisten zu sagen wie Raba Leipzig, wir holen uns jetzt einen U19-Nachwuchsleistungstrainer und der sagt einfach, ich setze jetzt die Leipzig-Philosophie um. Ja, was soll denn die Köln-Philosophie sein? Weiß ich nicht.
Ja, was soll die Köln-Philosophie sein? Und das andere, was ist, sie haben ja auch in den vergangenen Jahren dann immer mal prominente Namen geholt, die aber dann irgendwie auch immer packen. Sie hatten ja eine Lena Lotzen, die dann irgendwie nicht spielen konnte, wie Selina Cercei haben wir gerade drüber gesprochen, Christine Dehmann, auch eine tolle Fußballerin, war aber auch oft verletzt. Sie haben halt immer irgendwie auch, ja, Pech gehabt mit ihren Neuverpflichtungen, dass die irgendwie gar nicht so richtig zum Zuge kommen konnten. Das ist natürlich, das zieht sich bei Köln natürlich auch irgendwie durch. Ne?
Ja, und ich fand, Charlotte hat das Auftaktprogramm angesprochen. Ist schon interessant. Es geht gegen Leipzig, Gladbach im DFB-Pokal, Essen, Wolfsburg, Freiburg, Bayern. Das heißt, man hat relativ früh möglicherweise direkte Konkurrentinnen mit Leipzig, Essen und Freiburg und noch Bayern und Wolfsburg. Aber auf der anderen Seite, bei Leipzig fahre ich die Argumentation, Mensch, ist doch gut, gegen die früh zu spielen und auch noch auswärts, da erwartet keiner. Ich sehe es ein bisschen anders beim FC, aber eigentlich auch ein bisschen ungerecht, dass ich da dann sage, für den FC ist es auf einmal genau schlecht. Mal gucken.
Leipzig ist eingespielter.
Leipzig ist eingespielter, ja. Ja, 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 gut, das ist ein guter Punkt, ja, das stimmt.
Hast du recht, Charlotte, das sehe ich auch so.
Wir werden es beobachten und wir lassen uns ja auch sehr gerne überraschen von den Teams. Und so dürfte uns auch sehr gerne Leverkusen überraschen, denn die haben letztes Jahr einen 6. Platz geholt, aber in einer recht langweiligen Saison. Allerdings muss man sagen, eine Sache ist Leverkusen jetzt peu à peu gelungen in den letzten 2 Jahren, nämlich man hat die Defensive stabilisiert. 2021, 22 hat man noch 50 Gegentore kassiert, jetzt sind es 25 gewesen, also mal eben das halbiert. Das ist was, wovon der FC nur träumen kann. Auch hier gibt es allerdings einige größere und kleinere Unbekannten, und zu den größeren Unbekannten gehört Roberto Petzold, der nämlich in seiner ersten Station im Fußball der Frauen neuer Trainer ist bei Leverkusen. Er war vorher bei Admira Wacker tätig in der 2. österreichischen Liga, war auch 6 Jahre Trainer der U19 in Ingolstadt und 3 Jahre Trainer der Zweitligamannschaft beim FC Ingolstadt, also Zweitligamannschaft der Männer. Hatte in einer Funktion beim Verband auch schon Martina Tufikovic in einem Team. Er hat 3 Töchter, 1 Schwester, 15 Cousinen und 8 Tanten. Das war nämlich so mehr oder weniger seine Antwort auf die Frage, können Sie mit Frauen umgehen? Also das war nicht die Frage, das wäre ein bisschen despektierlich, aber ist es nicht anders, jetzt Frauen zu trainieren? So war die Frage. Und er war mal 3 Tage lang Trainer des österreichischen Zweitligisten FC Dornbirn, der nicht nur einen ganz wunderbaren Namen hat, der FC Dornbirn, sondern der hatte auch einen Investor, der damals abgesprungen ist und deswegen ist dann schon der ausgehandelte Vertrag mit Petzold nicht mehr unterschrieben worden. Es hat sich auch sonst noch was im TrainerInnen-Team getan. Friederike Mehring, die ehemalige Jugendnationaltorhüterin, ergänzt das Trainerteam, denn Jesse van de Broek war mit Robert de Pau gegangen und Remzi Karaman, der war schon vorher Individualtrainer der Frauen, ist jetzt als Co-Trainer aufgeführt, wie auch immer das seine Rolle wirklich dann verändert hat. Auch im Kader haben wir Fragezeichen. Wir haben nämlich Abgänge und einige Namen wurden da schon genannt. Elisa Sens ist zu Eintracht Frankfurt gegangen. Silvia Matesik, Stammspielerin auf der rechten Seite, ist zu Köln gegangen. Verena Wieder ist zu Werder Bremen gegangen. Sie hat jetzt nicht ganz so viele Spiele von Beginn an gemacht, muss man allerdings sagen. Caro Siem, die hat 14 Spiele gemacht, 8 davon der Startelf, ist zu Werder Bremen gegangen. Nikola Kaczewska wurde an den AC Milan ausgeliehen. Ich denke, das sind die allerwichtigsten der Abgänge. Was hat sich auf der Zugangsseite getan? Katharina Pijic ist gekommen von der SGS Essen, soll Nachfolgerin von Elisa Sens werden. Shen Menglu von Celtic FC ist eine chinesische Nationalspielerin, hat schon in Portugal und Schottland gespielt. Caroline Kehrer von Braga, eine Mittelstürmerin, die hat in ihrer ersten Saison bei Braga 12 Tore in 21 Spielen erzielt, war davor auch schon in Ungarn und Dänemark aktiv. Cornelia Kramer ist aus Dänemark gewechselt, die hat 75 Spiele für Aalborg dort absolviert, 27 Treffer gemacht, stand auch schon mal im Kader des A-Nationalteams. Juliette Vidal von Anderlecht ist gekommen fürs defensive Mittelfeld, 25 Jahre alt. Hat in der U17 von Frankreich noch gespielt, danach allerdings keine Länderspiele mehr gemacht, hat auch schon mehrere Stationen hinter sich, unter anderem in den USA und ist in der letzten Saison mit Anderlecht Meisterin geworden als Stammspielerin. Vanessa Heim ist gekommen vom 1. FC Nürnberg für den Angriff und Emily Brackstadt, die größte Spielerin der Liga, die wurde fest verpflichtet vom FC Bayern. Das heißt, wir haben Charlotte Umbruch, Umbruch, Umbruch. Und deswegen sagen wir alle 3, die werden ungefähr so spielen wie im Vorjahr. Wollen wir uns nicht festlegen? Wovor haben wir Angst? Es ist fast unmöglich, was zu Leverkusen zu prognostizieren, oder geht es dir da anders?
Ja, nee. Also nee, auf keinen Fall. Ist schwierig zu sagen, ja. Also vor allem mit so einer Elisa Sens, der Kapitänin, die überragende Spielerin irgendwie war, dass sie weg ist. Haben natürlich einen guten Ersatz auch gefunden mit Katharina Pijic.
Pijic.
Pijic. aber genau, auch einen neuen Trainer, der zumindest ich habe ein Interview von ihm gelesen, jetzt mal eine ganz klare Spielidee formuliert hat. Das hat mir in der letzten Saison auch ein bisschen gefehlt bei Leverkusen. Und finde auch eigentlich ein Spiel, die ganz attraktiv sein kann mit hohem Pressing und er möchte viel das Heft des Handelns in der Hand haben. Also ich bin sehr gespannt, wie er das schafft. Ich finde Leverkusen immer ganz interessant, weil sie auch halt jungen Spielerinnen eigentlich viel Einsatzzeit geben möchten. Zum Beispiel sind Loreen Bender, die auch erstmal bei der U20-WM sein wird. Aber eben gerade durch diesen Umbruch und viele junge Spielerinnen, die auch ihre in der langen Saison ihre sehr guten Phasen haben werden, aber dann auch wieder nicht, ist es schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist es ein guter, sehr gut gewesen, dass man Brakstad hinten erhalten konnte. Und auch, wie ihr merkt, es fällt mir auch schwer, das richtig einzuschätzen, aber ich glaube nicht, dass sie so viel. Es werden nicht viel schlechter sein. Also ich finde eher in dem Mittelfeld ist es sehr eng beieinander. Also von der Platzierung her ist das jetzt gar nicht so gemeint, dass sie da irgendwie genau diesen Platz wieder machen müssen. Aber ich finde es ein spannendes Team und auch der Trainer hatte jetzt, finde ich, klare Ideen und wenn man die umsetzen kann, kann es auch wieder eine gute Saison werden. Also war ja die letzte, meine ich, sogar die beste der Vereinsgeschichte bisher.
Ja, stimmt. Man blickt da immer ein bisschen negativer drauf. Vielleicht war das Zustandekommen eben, also so wie ich es gesagt habe, es war relativ gleichförmig und vor allem so die große Ausrufezeichen haben eigentlich gefehlt. Da gab es mal den Sieg gegen Eintracht Frankfurt zum Beispiel, aber der war auch im Zustandekommen damals dann doch ein bisschen glücklich. Wir haben ihn vorher indirekt schon angesprochen. Was erwartest du dir denn, Gunnar, von Leverkusen? Denn es ist ja ein besonderer Standort auch für Frauenfußball. Also zum Beispiel mit Heimstärke, weil da Tausende von ZuschauerInnen sind, muss man ja nicht rechnen in Leverkusen. Man muss irgendwie anders sich in dieser Liga etablieren. Wie glaubst du, kann das gelingen?
Ja, etabliert sind sie ja in der Liga, aber sie sind halt irgendwie keine Mannschaft, die mal so richtig Ausrufezeichen setzt. Ich kann mich erinnern, letzte Saison haben sie auch gegen Wolfsburg noch unentschieden gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Also sie kriegen es immer mal hin, punktuell so kleine Ausrufezeichen zu setzen, aber dann gibt's halt auch wieder so viel Gleichförmiges und das ist wirklich schwer zu greifen. Wie Charlotte sagt, es ist echt schwer zu greifen zu Leverkusen. Die werden zu gut sein, um irgendwie Befürchtungen haben zu müssen, aber auch nicht gut genug wiederum, um jetzt irgendwie vielleicht mal sogar Richtung Champions League Quali zu gehen oder so. Dafür reicht's halt nicht. Und dafür fehlt auch, glaube ich, irgendwie der manchmal auch der Mut, mal eine Spielerin zu holen. Also ich sag mal, eine Selina Cerci ist damals nach Köln gegangen, wahrscheinlich auch zum einen, weil Köln ihr ein gutes Gehalt geboten hat, zum anderen, weil sie Köln als Stadt interessant fand und wenn Leverkusen direkt daneben ist und weiß, dass sie vielleicht nicht unbedingt bleiben müsste, wäre das ja vielleicht auch mal eine Investition, so eine Spielerin zu holen. Aber da irgendwie fehlt mir da mal so ein bisschen der Mut, ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Engagement wäre jetzt Blödsinn, das haben sie wahrscheinlich schon, ein sehr, sehr großes Engagement, aber irgendwie den Mut, mal so eine Spielerin zu holen, die vielleicht dann auch mal heraussticht aus den anderen und mit der man vielleicht auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen kann.
Ja, gleichzeitig gelingt das ja punktuell schon, wenn man sich eine Williams-Sortie anguckt, aber da kann man natürlich sagen, ja, die ist geliehen, aber eine Spielerin dieser Güterklasse bekommt man vielleicht anders nicht. Und man kommt eben nicht an dem Sens-Abgang vorbei. Also ich sehe es wie du, Charlotte, Pijic dürfte sie gut ersetzen, aber es sind dann eben doch unterschiedliche Spielerinnentypen. Und wenn ich mir angucke, wie oft Elisa Sens mit ihren Dribblings dann mal in kritischen Phasen doch eine Chance herausbeschworen hat oder einfach auch ein Pressing aufgelöst hat, indem sie da rausgedribbelt hat. Pijic kann das in der Theorie nach schon auch, macht es aber eher über den Pass und die hat eher so die Tendenz, allerdings auch, weil es bei Essen, glaube ich, so geplant war, dass sie sich dann zwischen die Innenverteidigerin fallen lässt. Ich bin gespannt, ob das Petzold jetzt genauso machen wird bei Leverkusen oder ob wir da eine andere Seite von ihr sehen. Aber das ist halt schon ein Abgang, das muss einem ja irgendwie schmerzen, weil Elisa Sens, das war eine Spielerin, die herausgestochen ist.
Ja, hat er auch klar so gesagt, auf jeden Fall, dass sie erstmal schauen müssen, dass sie ersetzen. Ich finde, Elisa Sens ist halt auch so mit ihrer Einstellung und Art, Fußball zu spielen, so vorangegangen. Also die hat halt auch ihre Mitspielerin dann nochmal mitreißen können oder nochmal pushen können. Und das, wie Gunnar schon sagt, das fehlte mir bei Leverkusen halt auch oft, dass irgendwie, ja, wofür steht Leverkusen eigentlich? Also auch so die Identität, also von diesem Team hat so ein bisschen gefehlt. Und ich glaube, da wäre es wichtig, auch das zu entwickeln und halt ja, auch aus diesem relativ umformatierten Team jetzt schnell zusammenzuwachsen und da wieder zu ihrer Konstanz zu kommen. Aber ich stell mir das auch auf jeden Fall, ist eine große Herausforderung. Ja, vor allem halt mit der Lisa Sens. Ich glaube, wen wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist aber auch so eine, natürlich ein ganz junges Talent, ist, die, glaube ich, heute verlängert wurde, Estela Merino González.
Mhm, ja, genau.
Die ja auch immer wieder zu ihren Einsatzzeiten kam. Ja, da sind immer wieder so Spielerinnen, die, finde ich, viel Potenzial haben, aber das natürlich dann auch entfalten müssen. Und ja, bleibt spannend bei Leverkusen. Also ich weiß immer nicht so richtig, ist auch so ein bisschen wie Freiburg auch so. Ja, man weiß immer nicht so richtig, was man bekommt.
Ja, das ist wahr, das stimmt allerdings. Und Freiburg wird ja auch der Gegner sein. Am Samstag um 14 Uhr geht es für Leverkusen los. Dann wird man beim KSC spielen und dann kommt schon das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das sind die ersten drei Gegner für Leverkusen. Und jetzt kommen wir endlich zum VfL Wolfsburg. Über den FC Bayern haben wir schon ganz am Anfang gesprochen. Wolfsburg kommt erst jetzt dran, denn wir alle drei sehen sie in Summe als ungefähr gleich stark wie im Vorjahr. Ich bin sogar noch der Kritischste. Ich finde, dass sie leicht schlechter sind als im Vorjahr. Ich werde auch gleich gerne sagen, wie ich dazu komme. Was war los beim VfL? Wir haben es mitbekommen, die Meisterschaft hat nicht geklappt. Letzte Saison ist man Zweiter geworden, aber man hat natürlich den DFB-Pokal gewonnen. Also manche Dinge sind dann doch noch gleich geblieben. Aber zum einen hat man wieder Champions League Quali dadurch, die man jetzt spielen muss. Und in der ist man ja im letzten Jahr gescheitert. Wir alle haben es mitbekommen. Was hat sich getan beim VfL? Laura Vetterlein hat den Verein wieder verlassen im Trainerinnen-Team. Sie ist jetzt Assistenztrainerin beim FC Basel. Für sie ist Karin Backhüß mit dabei. Die kennen wir natürlich vom SV Meppen. Dort war sie Trainerin und sie war eben früher auch schon bei Twente Enskede Co-Trainerin von Tommy Stroth, der ja weiter der Trainer bleibt, aber nur noch für diese Saison. Denn das hat er ja schon bekannt gegeben, dass er am Ende dieser Saison den VfL verlassen wird. Das heißt, da steht ein Umbruch bevor und den gab es auch im Kader. Oberdorf, Pajor und Jansen haben das Team verlassen. Dazu hat man auch einige Verletzte in der Innenverteidigung. Aber vor allem die Abgangsseite, das tut schon weh. Das waren jetzt nur die wichtigsten Namen. Man kann auch noch Cimaili nennen, die wurde verliehen. Also der Vertrag verlängert und sie direkt verliehen. Das heißt, nur für diese Saison ist sie weg und Pierre-Sophie Wolter von Eintracht Frankfurt, gut, da kann man ja schon eine Klammer drumherum machen, das war ja schon länger so. Was hat man jetzt auf der Zugangsseite getan? Und wie immer ist es sehr interessant, was man da beim VfL zu sehen bekommt und es lädt auch durchaus ein, sich vorzustellen, dass dieses Team die Abgänge auffangen kann. Sarai Linder ist gekommen von der TSG aus Hoffenheim, wahrscheinlich als Backup für Rabano, könnte aber auch eine gute Alternative zu Wilms sein, eben auf dem linken oder auf dem rechten Flügel. Janina Minge ist gekommen vom SC Freiburg fürs Mittelfeld, könnte Ersatz für Eberdorf sein, könnte aber auch mal in die Innenverteidigung rücken, denn gerade da hat man aktuell zumindest einige Verletzungssorgen. Luca Papp ist gekommen, das ist eine offensive Mittelfeldspielerin, die hat schon 26 Spiele für die ungarische Nationalmannschaft absolviert. Sie wird als Offensivspielerin vorgestellt. Es hieß auch, sie kann da alle Positionen spielen. Laut Weisgott hat sie in der ungarischen Nationalelf aber immer Sechserin gespielt. Bin gespannt, in welcher Rolle wir sie bei Wolfsburg sehen. Sieht man durchaus öfter, dass Spielerinnen sehr unterschiedlich eingesetzt werden in Nationalteam versus Verein. Mit Justin Kieland ist noch eine Mittelfeldspielerin von Brann gekommen. Die hat in der letzten Saison mehr als 1000 Minuten für die SK Brann gespielt und wurde auch schon mal in die norwegische Nationalmannschaft berufen. Linnes Berenstein ist zurück in der Liga. Wir kennen sie noch vom FC Bayern, ist jetzt von Juve zurückgekehrt. Hat in der letzten Saison eben in Turin gespielt. Mit Ariane Arias hat man noch eine Spielerin aus dem Nachwuchs von Barca, beziehungsweise aus dem zweiten Team von Barca, so ist eigentlich korrekt, für den Sturm geholt. Kann im Sturm alle Positionen spielen, hat zweimal nacheinander in der zweiten spanischen Liga den Titel der Torschützenkönigin geholt. 22-23 mit 18 Toren in 29 Spielen, 23-24 mit 16 Toren in 26 Spielen und hat auch schon fürs A-Team einzelne Einsätze gemacht und ich sag mal so, wer es im A-Team von Barca nicht schafft, der kann trotzdem eine sehr, sehr gute Spielerin sein, denn wir alle wissen, welche Qualität darum läuft. Also auf die können wir uns, denke ich, freuen. Man hat noch eine weitere Mittelfeldspielerin von Twente Enskede geholt, aber erstmal wieder direkt dorthin verlieren. Maja Zielinski ist noch eine ganz junge Spielerin, die gekommen ist, aber wahrscheinlich eher fürs zweite Team. Und dann ist Katlin Dijkstra nach Laie nach Twente zurückgekehrt, aber eben hat sich leider am Sprunggelenk verletzt, wird jetzt erstmal ausfallen. Ich denke, das waren die wichtigsten Abschlüsse. und Zugänge. Und jetzt ist die Frage, Gunnar, was wir mit dem VfL anfangen. Du siehst es ja als gleich stark wie im Vorjahr an. Ich bin da kritischer. Wie glaubst du denn, dass zum Beispiel dieser Pajor-Abgang aufgefangen werden kann?
Also sagen wir es mal so, ich hätte eine Idee, ich weiß nicht, wie Tommy Stroh dazu steht, aber ich würde wieder Alex Popp in die Spitze stellen. Weil das ist für mich die torgefährlichste. Den Bernstein weiß ich nicht so richtig, ob die wirklich so eine gute Quote garantieren kann. Mhm. Ich würde da wieder auf Popp setzen, ehrlich gesagt.
Und das löst dann alle Probleme offenbar, Charlotte.
nee, das löst wirklich nicht alle Probleme. Aber das wäre zumindest mal eine Option, die man da vorne hat, eine Poppe wieder da reinzustellen. Klar, der Abgang von Oberdorf schmerzt total. Aber ich glaube, Janina Minge ist eine, die sie ersetzen kann. Ich glaube, dass Olympia ihr jetzt einen Riesenschub gegeben hat, nachdem sie erst gar nicht mit sollte und dann auf einmal Stammspielerin war und das auch echt ordentlich gemacht hat und sozusagen also wirklich, wirklich sehr ordentlich gemacht hat, hat ihr ja keiner zugetraut. Ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen, aber das hat die toll gemacht, Janina Minge. Und man hat auch noch eine Lena Latwein, die auf der 6 spielen kann, die ja auch letzte Saison lange ausgefallen ist, die sehr viel Potenzial hat. Und man darf auch nicht vergessen, Lena Oberdorf hat in der Hinrunde der letzten Saison, als der VfL Wolfsburg stabil war, hat die nicht besonders gut gespielt. Die ist erst in der Rückrunde wieder gut geworden. Und insofern immer zu sagen, Oberdorf ist nicht zu ersetzen, ja, die ist wirklich schwer zu ersetzen, aber der VfL Wolfsburg hat sie auch letzte Saison teilweise mit durchgezogen. Ist ja auch bei der Spielerin, die Anfang 20 ist, jetzt auch nicht schlimm, dass die ihre Tiefen hat, auch nach so einer verkorksten WM, aber die war halt auch nicht immer gut und war erst zum Schluss wieder in der tollen Form. Und insofern ist das schon was man ersetzen kann auf Dauer. Ich hoffe, denke, es funktioniert. Was ich schwierig finde, ist der Verlust von Dominik Janssen, weil du hast in der Innenverteidigung immer die konstante Kati Henrich. Du hast Marina Hegering, wo du nicht weißt, wenn sie diese Woche spielt, ob sie nächste Woche auch wieder spielen kann. Das ist immer die große Frage. Die ist immer ganz schnell wieder drin. Aber du weißt nie, ob sie spielen kann. Und Dominik Janssen hat dann, wenn Hegering da war, ist sie dann auf links ausgewichen. Und wenn Hegering ausgefallen ist, ist sie wieder in die Mitte gegangen und hat das einfach hervorragend gemacht. Das muss man einfach sagen. Und das ist, finde ich, der Abgang, der richtig schmerzt. Und war davon abgesehen, jetzt über die neue Saison hinaus geguckt, haben wir Marina Hegering, Kathi Hendrich, die beide über 30 Jahre alt sind und jetzt auch nicht noch 10 Jahre spielen werden. Das ist dann aber die Perspektive. Aber auf die neue Saison geguckt, denke ich, dass Wolfsburg schon das Niveau halten kann, wenn sie jemanden haben, der ja die Tore schießt. Mhm. Und da müssen wir dann gucken. Ich glaube auch, dass Nicole Brandt doch deutlich torgefährlicher werden kann, zum Beispiel. Also, ne, oder Jons dort hier kann auch torgefährlicher werden. Das sind ja zwei Spieler, die jetzt nicht viele Tore schießen, die aber eigentlich auch Potenzial haben, da mal was rauszuholen. Aber das haben sie bisher noch nicht so gut hingekriegt. Vielleicht funktioniert es, mal gucken.
Jule Brandt ja auch ein gutes Turnier gespielt, finde ich, im Sommer, also bei Olympia. Ja. Und Vivien Endemann finde ich auch, darf man auch nicht vergessen. Auch
hast du recht.
Aber ich gebe dir bei allem recht. Also ich finde, vom ersten Blick her finde Eva Pajor und Lena Oberdorf sind fast, finde ich, die schmerzhafteren Abgänge, aber die konnte man halt eben ganz, ganz gut ersetzen. Also Bernstein, finde ich, kann Eva Pajor nicht ersetzen. Aber Tommy Stroth sagte auch schon selber, das ist jetzt auch der Vergleich hinkt, sagte er, weil Bernstein eine andere Spielerin sei, flexibler sei. Aber wie du sagst, ich finde schon beim Supercup hat man es schon gemerkt, Alexandra Popp vorne eingewechselt. Hat das Spiel auf jeden Fall belebt. Also dann hatte Wolfsburg auch wirklich mal mehr Drang nach vorne und mehr Chancen. Aber eben hinten mit Hegering, also ja, ich kann halt diese Verletzungsanfälligkeit, also wie du es schon gesagt hast, das macht es halt schwierig. Und auch ein wichtiger Transfer dann zum Beispiel auch mit einer Sarah Linder da auf der linken Seite, wen zu haben, der das sehr konstant spielen kann, aber die Innenverteidigung könnte vielleicht auch so ein Problem werden. Wobei auf der rechten Seite mit Lynn Wilms ja, ist auch vielleicht noch Luft nach oben. Aber genau, Janina Minge, finde ich, kann auf jeden Fall in diese Rolle reinwachsen. Die ist, finde ich, eine super defensive Sechs, aber halt auch volles Potenzial, so eine Box-to-Box-Spielerin zu sein. Also die schaltet sich ja auch gerne mal mit nach vorne ein. Aber ja, also ich finde, sie haben immer noch, traue ich ihnen zu, auf jeden Fall die Konstanz zu haben. Vor allem die letzten Spiele in der letzten Saison haben es gezeigt, dass sie ja auch, glaube ich, ein bisschen gefrustet sind, einfach auch von diesem ganzen Thema Fachablösung und so weiter. Dass sie auf jeden Fall den zweiten Platz wieder erreichen können. Also meine Vermutung wäre vielleicht, dass es enger wird mit Frankfurt oder auch in diesen Top-Spielen dann vor allem. Also sie jetzt nicht mehr. Ja.
Wenn ich da noch kurz einhaken darf, weil die hatte ich eben jetzt wirklich vergessen. Sarah Linder ist ein ganz, ganz wichtiger Transfer, finde ich, weil Nuria Rabano, die kriegt es nicht auf einem ganz hohen Niveau hin, diese Position auszufüllen. Also ich sehe Linda da vorne, hinten vorne sozusagen, auf der linken Verteidigerposition vorne, und ich glaube, dass Nuria Rabano der Backup sein wird, weil sie einfach nicht das Niveau hat. Gestern war sie auch wirklich schlecht, und sie hat immer wieder Szenen drin, die einfach nicht gut sind. Ich erinnere mich auch an das Spiel gegen Bayern, wo sie einmal völlig geschlafen hat und im Endeffekt ein Tor wirklich verschuldet hat. Da fehlt mir wirklich die Konstanz, die Verlässlichkeit. Und ich glaube, dass Sarah Linder das deutlich besser hinkriegen wird. Mhm. Also da wird Wolfsburg, auf der Position wird Wolfsburg besser besetzt sein, nachdem Philly Rauch weg ist.
Ja, es ist interessant, weil ganz viel von dem, was ihr gesagt habt, ist genau meine Argumentationslinie, warum ich bei leicht schlechter als im Vorjahr angekommen bin. Weil leicht schlechter bedeutet bei mir auch weiter Rang 2, aber eben, ich glaube, Frankfurt wird näher ranrücken. Und offensiv mache ich mir gar nicht so viele Sorgen um Wolfsburg, weil da gibt es so viele Spielerinnen, die neu mit dabei sind, oder eben auch Fenner Kalmer zum Beispiel, bei der ja der nächste Schritt kommen könnte. Klar hätten wir ihn gern schon letztes Jahr gesehen, aber es ist noch möglich. Und es gibt da so viele Optionen, die sie reinwerfen können. Also wir haben ja schon viele Namen genannt, und da ist ja Svenja Huth noch gar nicht gefallen. Und das, obwohl wir schon so viele gute Offensivspielerinnen gesagt haben. Also das glaube ich auch, dass man das auffangen kann, auch wenn ich schon darauf hinweisen möchte, also Eva Pajor, die hat schon oft auch die unangenehmen Tore gemacht gegen gute Gegner, wo man einfach eiskalt sein musste. Das, was wir vorhin im FC Bayern-Segment fast so ein bisschen vermisst haben, finde ich, das kann verloren gehen, aber ich glaube, aufgefangen werden. Meine Sorgen, aber auf einem sehr hohen Niveau, sind dann eben tatsächlich auch Defensivspielerinnen. Also wenn man jetzt eben schon mit einer verletzten Küwe, einer verletzten Dijkstra wieder in die Saison reingeht, und ihr habt es im Grunde gerade schon gesagt, ich will es jetzt gar nicht dann nochmal alles wiederholen, eben auch die Probleme auf den Außenverteidigerinnenpositionen, die an guten Tagen absolut toll besetzt sind, aber wo es eben auch immer wieder schlechte Tage gibt und wo ich dann schon die Frage habe, auch auf dem rechten Flügel, was macht man, wenn der Lynn Wilms mal eben einen dieser schlechten Tage hat? Der Theorie nach können das eine Reihe von Spielerinnen gut ausfüllen. Aber ja, also da komme ich eben dann zu meiner Einschätzung. Ich glaube, der VfL wird leicht schlechter, und für mich ist das eine ganz, ganz wichtige Saison, weil es laufen unheimlich viele Verträge aus. 14 waren es, als ich recherchiert habe. Ich glaube, ich habe keine Vertragsverlängerung 14, verpasst. Ja. Genau. Mhm.
Aber ja, stimmt. Umso schwieriger die Situation mit einem Trainer, der nach der Saison dann aufhört, natürlich. Ne?
Und das ist es nämlich. Da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Ich halte Tommy Stroth auch für einen guten Trainer, auch wenn wir in der letzten Saison schon manchmal auch dahingehend so manche Zweifel hatten, manche Wechsel und so weiter und so fort. Aber diese Gesamtkonstellation, die ist zumindest herausfordernd, würde ich sagen, für Ralf Kellermann. Du hast eben diese auslaufenden Verträge, die Spielerin, die wichtigste Frage für eine Spielerin ist, wer ist mein Trainer oder meine Trainerin? Denn sie wollen spielen. Wie früh kann diese Frage beantwortet werden? Welche Perspektive macht das auf für manche Spielerinnen? Ich könnte mir vorstellen, dass es sportlich so eine Saison wird, wo dann Wolfsburg wieder auf 2 rauskommt und von außen sieht es langweilig aus, weil es schon wieder der zweite Platz ist. Aber ich glaube, für die Zukunft könnte es eine ganz, ganz wichtige Saison werden. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich machen würde als Ralf Kellermann. Ich bin dankbar, dass ich den Job nicht habe.
Ich glaube, dass er sehr bemüht sein wird, das relativ früh zu kommunizieren, wer neuer Trainer wird. Aus dem Grunde, wie du es eben gesagt hast, weil man damit vielleicht auch noch gewisse Spielern dazu bewegen kann, zu bleiben, die sich halt noch nicht sicher sind, was sie zukünftig machen werden. Wenn man da früh Planungssicherheit hat, das ist ja, wie du sagst, für die Spieler einfach auch wichtig, wer Trainer wird. Deswegen glaube ich, dass sie das so früh wie möglich kommunizieren werden. Nur mir fehlt aktuell noch so die Fantasie, wer es wird.
Karin Backhus könnte es ja werden, aber wer weiß, man wird schon wieder irgendeinen so U17-Trainer aus dem Männerfußball rüberziehen können, der dann seine erste Chance bekommt im Fußball der Frauen. Entschuldigung, wenn ich da so ein bisschen zynisch bin, aber diese Entwicklung, die nervt mich so ein bisschen, dass da die interessanten TrainerInnen-Talente, Trainerinnen, die sind immer Co-Trainerin in der Liga. Wann dürfen die denn mal ran? Lass sie doch mal ran. Aber gut.
Aber wollen die denn auch? Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle sagen, also ich sehe mich als Co-Trainerin. Oder?
Also ich glaube, es gibt viele, die sich in der zweiten Reihe eher wohlfühlen. Die gar nicht unbedingt in die erste Reihe wollen.
Vielleicht am Anfang.
Und ja, gut, und ich meine, es ist natürlich auch noch so, die entsprechenden Lizenzen müssen da sein. Da haben sich ja jetzt ja auch die Bedingungen in der Liga geändert und so weiter und so fort. Und wir alle wissen, es gibt weniger Trainerinnen als Trainer, eben aus ganz verschiedenen Gründen, die Trainerscheine machen. Aber ja, also mir ist es in der Saison wieder besonders aufgefallen in der Vorbereitung einfach, wie viele Männer ihre erste Chance in der Bundesliga der Frauen bekommen und wie wenige Frauen es dann doch sind. Ich komme nicht ganz dran vorbei. Aber ja, ist ein großes Thema und das müssen wir jetzt auch nicht am VfL Wolfsburg durchexerzieren. Da können wir später bei Jena gerne nochmal drüber reden. Das war eigentlich da mein Lieblingsverein. Kleiner Spoiler schon mal für später. Also Wolfsburg, im Supercup gab es ein knappes 0-1 gegen Bayern. Es geht jetzt dann los am Montagabend um 18 Uhr. Die Montagsspiele sind um 18 Uhr in dieser Saison gegen Werder Bremen zu Hause. Dann spielt man bei Hertha BSC und in Jena. Das sind die ersten drei Gegner für den VfL. Und dann kommen wir zu einem weiteren Team, bei dem wir bei der Gesamteinschätzung rauskommen, ungefähr gleich gut wie im Vorjahr. Und wieder bin ich der Meckerer hier in der Runde. Ihr zwei seht sie gleich gut wie im Vorjahr. Ich sehe sie leicht schlechter. Wir wollen über die TSG aus Hoffenheim sprechen. Die hat wieder die Champions League verpasst, also die Qualifikation für die Qualifikation. Und das aber diesmal sehr deutlich. Stefan Lerch hatte schon während der Saison bekannt gegeben, als Trainer aufzuhören. Und am Ende hat im Grunde gar nichts mehr funktioniert bei Hoffenheim. Ich denke, so deutlich kann man das sagen. Auch hier haben wir deshalb eben auf der Trainerposition eine Unbekannte. Die heißt Theodoris Dedisch, haben wir ja schon in der letzten Saison besprochen. Er ist nicht komplett unbekannt, denn er war schon von 2019 bis 2022 beim SV Meppen, beim Frauenteam in Amt und Würden. Danach dann Co-Trainer in der dritten Liga bei den Männern von Waldhof Mannheim. Jetzt ist er wieder zurück im Frauenfußball. Er hat eine Co-Trainerin an die Seite gestellt bekommen mit Mirella Juncker. Die war 2014 Trainerin bei Wolfsburg in der U17 und im zweiten Team und dann Co-Trainerin bei Sand und beim ersten FC Köln. Außerdem bleibt Philipp Arnold im Trainerteam, denn Nadine Reusser ist weiter in Elternzeit. Was hat sich auf Zugangs- und Abgangsseite bei der TSG getan? Vor allem Sarah Linde, haben wir gerade schon angesprochen, Paulina Krumbiegel, das heißt einmal Rechtsverteidigung, einmal Linksverteidigung, die beiden hat man abgeben müssen, dazu Nicole Biller, Leonie Meyer, die eigentlich ja ihre Karriere beendet hatte, spielt jetzt beim VfB, das scheint so das Ding des VfB zu sein übrigens, dass man sich dann Spielerinnen holt, die ihr Karriereende eigentlich schon verkündet hatten. Michaela Specht, Friend of the Podcast, ist gewechselt in die zweite von Eintracht Frankfurt, wird auch da eine Trainerinnenfunktion mit einnehmen. Vanessa Leimenstoll ist zu Köln gewechselt und Lina von Schrader, das alles habe ich vorhin schon erwähnt. Wen hat man jetzt geholt, um diese Abgänge auszugleichen? Chiara Hahn ist gekommen, Rechtsaußenspielerin bei Werder, hat 20 Spieler für Werder in der letzten Saison gemacht, dabei 5 Tore vorbereitet, fast immer in der Startelf auf dem rechten Flügel gestanden. Feli Delasso ist gekommen von Sittard, 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin, belgische Nationalspielerin, im Mittelfeld flexibel einsetzbar, eine Box-to-Box-Spielerin laut Stefan Lerch, war Stammspielerin bei Fortuna Sittard in 15 von 18 Spielen in der Startelf und hatte dann 9 Torbeteiligungen, 6 Tore, 3 Assists. Selina Cacic ist gekommen, haben wir vorhin schon im Köln-Segment angesprochen, hoffentlich wieder fit und in Form, hat bei Köln nur 7 Spiele gemacht wegen ihrer Kreuzbandverletzung. Michelle Weiß ist gekommen, Rechtsverteidigerin von Werder Bremen. Die hat in der Rückrunde einige Einsätze bekommen, aber war eher Backup in der letzten Saison bei Bremen. Domenica Grabowska von Fleury ist gekommen fürs defensive Mittelfeld, hat 18 Spiele in der französischen Liga absolviert und bereits 75 Länderspiele für Polen gemacht. Und wenn bei dem Namen bei euch noch ein kleines Glöckchen klingelt, das könnte das 0:1 Glöckchen sein aus der Quali zur EM, denn das 0:1 gegen Deutschland, das hat Grabowska geschossen. Sophie Lindner ist noch fürs Tor gekommen von Mainz 05. Napsuga Sinka aus der Puskás-Akademie in Ungarn, die fürs Mittelfeld, allerdings noch 17 Jahre, wahrscheinlich eher Aufbauspielerin. Jamila Rankin, Stammspielerin von Melbourne Victory, ist gekommen, könnte Ersatz für Sarai Linder sein, ist eine Linksverteidigerin, hat auch bei Melbourne immer gespielt und in 22 Spielen 2 Eigentore geschossen, das ist mir noch aufgefallen, aber ich habe nichts davon gesehen, also deswegen, das kann auch sehr unglücklich gewesen sein. Und mit Sarah Ritter hat man noch eine sehr junge Innenverteidigerin aus Norwegen geholt, sie ist allerdings geboren im Saarland, ist damals mit ihrer Familie nach Norwegen gezogen und ist jetzt wieder zurückgekommen, ist auch U-Nationalspielerin. Das waren sehr viele Namen, Gunnar, und das zeigt, bei Hoffenheim ist die Veränderung die Konstante, so viel wir bisher über Konstanz gesprochen haben. Was erwartest du dir denn von der TSG?
Also ich finde, die TSG hat letzte Saison, ist ja einfach nicht an ihr Limit gekommen. Ich finde, die haben, im Endeffekt sind sie Fünfter geworden, mussten Essen noch vorbeiziehen lassen, nachdem sie eigentlich sich immer als Konkurrent für Frankfurt um Platz 3 waren und irgendwie fehlte der letzte Rums. Das Einzige, was sie dann noch geschafft haben, war Wolfsburg sozusagen die Meisterschaft zu versalzen oder zumindest die Hoffnung auf die Meisterschaft dann noch zu nehmen komplett. Aber ansonsten finde ich, war die Rückrunde nicht besonders gut und irgendwie hatte man das Gefühl, da fehlte der letzte Wille, auch so um diese Champions League zu schaffen und das ist auch nie irgendwie gesagt worden, dass das so das große Ziel ist. Irgendwo fehlte das und ich finde, jetzt so ein Cerci, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das finde ich ist für Hoffenheim quasi ein guter, in Anführungsstrichen, Tausch mit Nicole Biller. Das ist schon eine Spielerin, mit der man was anfangen kann. Klar, Linda ist weg, aber im Endeffekt hat Hoffenheim das ja immer irgendwie auch hinbekommen, die ganzen Abgänge dann auch wieder zu kompensieren und eine Melissa Kössler ist ja da geblieben. Und bleibt hoffentlich verletzungsfrei. Und deswegen glaube ich, sie werden auf dem Niveau ungefähr bleiben, was jetzt eigentlich nicht wirklich befriedigend ist. Aber ich glaube, sie werden auch nicht schlechter als Platz 5 sein. Ob sie dann mit Frankfurt sich nochmal einen Kampf um die Champions League liefern können, muss man mal gucken. Aber wie gesagt, schlechter sehe ich sie auf keinen Fall. Auch nicht deutlich besser, sondern ungefähr so auf dem Niveau, wie es vorher war.
Und da ist sich ja, Gunnar, mit dir sehr einig, Charlotte. Du hast sie ja auch als gleich stark wie im Vorjahr.
Ja, absolut. Also genau, am Ende war es Platz 5 am letzten Spieltag, das Essen vorbeigezogen. Also ich glaube auch nicht, dass sie in diesen Kampf um den dritten Platz so richtig eingreifen können. Also sind sie im Grunde vielleicht doch eher ein bisschen schwächer in meiner Einschätzung. Ja, und ich verstehe auch wahrscheinlich, warum du sie schwächer einschätzt, weil eben diese Abgänge von der Paulina Krumbiegel und einer Sarai Linder schon schwer wiegen werden, vor allem weil das Spiel auch sehr über die Außen ja irgendwie auch ausgelegt war. Mhm. Ich finde, man hat aber auch, also mit einer Mara Alba oder Julia Hickesberger, die ja beide geblieben sind, auch sehr gute Spielerinnen und eben dieser Transfer von, wie hieß sie, die junge Außenverteidigerin, fällt mir gleich noch rein. Auf jeden Fall glaube ich, dass man das schon irgendwie kompensieren kann, weil sie das in der Vergangenheit auch oft genug geschafft haben und ja nach wie vor auch eine interessante oder attraktive Adresse für junge Spielerinnen sind und da auch immer wieder junge Spielerinnen sich entwickeln können. Also so eine Mara Alba ist das beste Beispiel dafür. Aber ich glaube, also ich verstehe schon, warum du sie schwächer einschätzen würdest.
Aber wie du gesagt hast, Charlotte, Mara Alba, das ist natürlich wirklich ein Riesentalent und die war ja auch umworben und die hätte ja auch gehen können und sie ist geblieben. Und das sehe ich auch schon als großen Vorteil. Sie fährt auch nicht mit zur U20-WM, sondern Sie bleibt da. Und das ist ja nicht so das Schlechteste für so einen Verein wie Hoffenheim, wenn du so eine Spielerin, von der du trotz ihres jungen Alters schon, auch schon ein bisschen abhängig bist, wenn du die dann auch zur Verfügung hast. Und halten konntest. Also in der Reihenfolge erst halten und jetzt zur Verfügung hast.
Wird auch ein spannender Zweikampf da mit Chiara Hahn, ne? Auf der Seite vorne. Und ich meinte Michelle Weiß von Werder Bremen. Das war die andere Spielerin, die von Werder Bremen gekommen ist.
Und ich war mir nicht sicher, welche du gemeint hast, weil Jamila Rankin hätte es ja auch sein können. Aber du hast es natürlich genau richtig analysiert. Diese Flügel, die man da abgegeben hat, das war für mich der Grund, warum ich Hoffenheim als leicht schlechter einsortiert habe, weil ich eben glaube, dass es ein wichtiger Bestandteil ist. Aber was man eben auch dazu sagen muss, und das habt ihr beide ja auch richtigerweise gesagt, die Offensive, die macht einem da wenig Sorgen, weil wir haben jetzt schon so viele Namen genannt, aber Giacorle und Aleta Mimete sind noch gar nicht gefallen. Die spielen ja auch eine ganz wichtige Rolle. Jana Feldkamp hoffe ich, dass man ein bisschen mehr sieht in der Saison. Also Hoffenheim hat schon viele Anlagen. Für mich macht tatsächlich auch dieser Trainerwechsel dann noch viel aus, logischerweise, weil ich den Eindruck hatte, viel, was in der letzten Saison nicht geklappt hat, hatte auch damit zu tun, dass es da unrund lief. Ich will da jetzt nicht Dinge reininterpretieren zwischen Trainer, Team und Spielerinnen. Vielleicht war es auch manchmal die taktische Ausrichtung. Was man aber auf jeden Fall auf dem Feld gesehen hat, war, dass nicht immer alle denselben Plan verfolgt haben. Das war eben einfach, manchmal ist das so auseinandergefallen. Da haben die Mannschaftsteile unterschiedliche Dinge gemacht und es war in guten Spielen aus einem Guss und in schlechten Spielen ist einem das aber aufgefallen. Und allein wenn das Dedisch jetzt behoben bekäme zu dieser Saison, dann wäre ja schon die Grundlage gelegt. Und ich weiß gerade gar nicht, wo ich Hoffenheim hingetippt habe, aber ja, werde ich gleich sehen, ob ich sie wirklich auch tabellenplatzmäßig als leicht schlechter sehe. Wir werden sehen, wo Hoffenheim landet. Am Sonntag geht's los bei der SGS Essen. Dann spielt man in Hegnach im DFB-Pokal zu Hause gegen Freiburg und dann schon beim FC Bayern. Also Hoffenheim hat früh einige Prüfsteine. Und auch wenn Mara Alba nicht zur U20-WM gefahren ist, Vanessa Diem, Sarah Ritter und Marie Steiner werden genau das tun. Also Hoffenheim ist auch eins der Teams, das mehrere WM-Fahrerinnen hat und die WM wird ja bis September noch dauern, beziehungsweise weit in den September hineingehen. Mit Essen haben wir auch schon den nächsten Verein, über den wir sprechen wollen, denn Essen hat eine tolle Saison gespielt und wir haben es ja gerade thematisiert, im TSG-Segment haben sich noch auf Tabellenplatz 4 geschoben mit einigen guten Spielern und bei Essen hat sich nichts getan im Trainerteam. Das wird euch auch nicht so überraschen, denn Markus Högner ist da eine von vielen Konstanten, die wir bei der SGS haben. Anders war es in der Vergangenheit häufiger auf Transferseite, aber da muss man sagen, in dieser Saison ist der große Aderlass, den wir so oft bei der SGS hatten vor der Saison, der ist ausgeblieben. Ja, man hat Katharina Pijic verloren an Leverkusen, haben wir vorhin schon thematisiert. Lena Göppel ist zu SV Meppen gewechselt und Lilly Reimöller hat ihre Karriere beendet. Aber da merkt ihr schon, wenn ihr vielleicht bei den beiden letzten Namen dann doch ein bisschen in eurem Gedächtnis kramen müsst, die ganz großen, wichtigen Stammspielerinnen waren eben nicht mit dabei auf Abgangsseite. Und dafür hat man sich so manche Spielerinnen verpflichtet, die bei ihren Vereinen in der letzten Saison einen guten Eindruck hinterlassen haben, nämlich zum Beispiel Paula Flach und Vanessa Fürst vom Absteiger MSV Duisburg. Paula Flach hat 20 Spiele gemacht letzte Saison, alle von Beginn an, kann in der Innenverteidigung und auf der Linksverteidigerinnenposition spielen. Vanessa Fürst, Kapitänin und Stammspielerin, die ist jetzt nach 114 Spielen für den MSV zur SGS gewechselt, kann im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, lässt sich auch gerne mal zwischen die Innenverteidigerinnen fallen, also zwei Defensivspielerinnen. Dann hat man mit Leonie Köpp ein junges Talent, 17 Jahre alt, für den Sturm geholt von Borussia Mönchengladbach. Die hat schon für die U-Teams im Nationalteam immer mal wieder gespielt und hat 39 Spiele in der letzten Saison gemacht. Durchaus interessant. Georgia Stanway hat nur 8 mehr. Also die Belastung für Spielerinnen, sie geht runter bis in die unteren Ligen. Jettete Horst ist gekommen, die war Stammspielerin bei Jena, ist 21 Jahre alt fürs offensive Mittelfeld. Die hat 2019 bereits fürs zweite Team von der SGS gespielt, wurde vorher dort ausgebildet, also für sie ist es eine Rückkehr. Mit Julie Talinten hat man außerdem noch eine sehr junge Spielerin fürs Bundesliga-Team dazugeholt. Die hat schon immer wieder mittrainiert. Das ist, glaube ich, eher eine Perspektivspielerin. Aber bei Essen lohnt es sich auch, diese Namen vorzulesen. Dann kann man danach behaupten, hey, ich kannte die schon, bevor die gut wurde. Denn das ist ja so ein bisschen das Ding von Essen. Aber wir sehen, Charlotte, eigentlich gibt es gar nicht so viele Gründe davon auszugehen, dass Essen so viel schlechter sein würde. Und dennoch landest du genau bei dieser Einschätzung. Warum?
Ja, schwierig. Also, da würde ich es vielleicht sogar dann mehr auf die Tabelle beziehen. So. Deswegen bin ich, glaube ich, zu dieser Einschätzung gekommen. Also weil einfach dieser vierte Platz, der so gut war für ein Team wie die SGS Essen, also auch natürlich, die haben super viel Spaß gemacht in der letzten Saison, also mit ihren vielen jungen, unbekümmerten Spielerinnen, die einfach Bock hatten, da zu zocken. Aber ich glaube halt, dass sie nicht wieder auf dem Platz 4 landen werden. Obwohl sie ja wirklich diese Saison oder diesen Sommer nicht so viele schwerwiegende Abgänge haben, bis auf eine Katharina Pielitsch, die aber eben, finde ich, da bleibt es halt abzuhören, ob die so ersetzt wird. Also eine Paulina Plattner wurde geholt, die ja auch ein junges Talent ist, aber die wird auch erstmal bei der U20-WM sein und wird dann erst wahrscheinlich im Oktober so richtig zum Einsatz kommen können. Sie hat jetzt in den Testspielen regelmäßig gespielt, auch von Anfang an, und hat das auch gut gemacht, laut ihrem Trainer. Aber eben, das finde ich so eine zentrale Stelle, wo dann schon noch, ja, ich bin gespannt, wer da halt reinwächst. Also es wurde gesagt, dass das vielleicht auch Anja Pfluger machen kann. Das kann ich mir auch gut vorstellen, soll eine gute Vorbereitung gespielt haben, laut Markus Högner. Ja, ich glaube halt nicht, dass es wieder so eine herausragende Platzierung wird, aber wer weiß, also ich finde da diese Plätze 4 bis 7, das ist sowieso super eng, und da kann Spielplan entscheidend sein oder auch, ja, wo man dann Punkte irgendwie überraschend holt oder auch überraschend liegen lässt. Also schwer zu sagen, aber da sehe ich dann doch, ja, ein Hoffenheim zum Beispiel vorne. Obwohl das ja wirklich dann am Ende auch ganz knapp war, dass Hoffenheim Fünfter geworden ist. Also, ja.
Genau, also ich dachte mir schon, dass bei dir da der Tabellenplatz zu dieser Einschätzung geführt hat. Aber es ist ja sehr wohltuend, weil wir ja hier auch heimliche Neuverpflichtungen haben, nämlich die Abgänge, die man sich ersparen konnte in diesem Sommer, Gunnar. Also eben eine Natascha Kowalski zum Beispiel, eine Lilly Pocella, und man könnte noch viele weitere nennen. Plus man hat diese jungen Talente, also eine Cassandra Pozzi, die in der letzten Saison schon mal so 2, 3 richtige Highlights setzen konnte, aber wo man jetzt einfach drauf hofft, dass das passiert, was so oft bei der SGS passiert, nämlich dass die Spielerinnen den nächsten Schritt gehen und sich alle verwundert die Augen reiben, und dann gibt es halt wieder den Umbruch. Also ich finde, es ist aber angenehm, dass wir in dieser Vorbereitung mal nicht wieder das Thema haben, oh Gott, die besten Stützen sind weggebrochen, wie wird das? Mir gefällt das ganz gut.
Mir gefällt das auch richtig gut, und ich muss sagen, immer wieder Hochachtung von Markus Högner, was der da leistet, unglaublich. Er war ja mal auf Abwägen, hätte ich fast gesagt, beim DFB und so, und hat dann auch gemerkt, dass das gar nicht so sein Ding ist. Und der macht das in Essen einfach wirklich gut. Die kriegen auch mal einen auf die Mütze, das gehört auch dazu. Die haben mal 2 hohe Niederlagen auch gegen Wolfsburg in der letzten Saison gehabt. Das passiert halt, aber insgesamt ist das wirklich eine Mannschaft, wo es Spaß macht zuzugucken, für die es einfach toll ist, dass sie diesen vierten Platz noch geschafft haben. Das ist ja auch viel Motivation. Und ob jetzt Hoffenheim vielleicht nächste Saison dann nochmal Vierter wird und Essen dann Fünfter, oder selbst wenn Essen Sechster wird, spielen sie eine gute Saison. Also das ist schon alles ganz toll. Und es ist ja auch, wie du sagst, auch ein Erfolg, dass sie diese Spielerinnen alle halten konnten. Das wird sicherlich nicht dauerhaft sein, aber wenn man so Spielerinnen wie Lilly Pocella dann halten kann, für die es sicherlich auch Interessenten gibt und die noch ein Jahr da bleibt, dann hat das ja auch seine Gründe, und dann ist das ja auch wiederum eine Auszeichnung für diesen Verein und auch für diesen Trainer. Mhm.
Ja, und vor allem, ich würde ganz gerne nochmal auf den Diskurs verweisen, den wir im letzten Sommer hatten. Also gar nicht so sehr im Rasenfunk, aber ich weiß, dass es generell so ein Thema war, die reinen Frauenfußballvereine, die aus der Liga zu verschwinden drohten. Weil wir halt, Charlotte, wir haben halt den Absturz von Turbine Potsdam gesehen, der hat sich ja auch endlos gezogen, das war ja auch sehr, sehr schlimm. Und dann war im Grunde die Frage, wann ist die SGS dran? Und die haben uns so Strafen gelügt in der letzten, Strafen. Naja, also sie haben uns dafür bestraft, dass dieser, danke, so ist es wirklich, Strafen gelügt, meine Güte, ey, auch schon ein bisschen zu viel Podcast aufgenommen in den letzten 24 Stunden, danke Charlotte, aber das ist ja wirklich schon mal interessant, dass wir in der letzten Saison, finde ich, schon viel, viel kritischer über die SGS gesprochen haben oder sorgenvoller, aus positiver formuliert, und ich habe den Eindruck, die Sorgen macht sich jetzt gar keiner, bei nur einem Absteiger sowieso nicht, aber auch bei 2 Absteigern hätte ich gesagt, also das Fundament ist da, da muss ganz, ganz, ganz viel schief gehen, dass das für die SGS schief geht.
Ja, absolut. Da wird einfach ein richtig, richtig guter Job gemacht. Also wenn immer wieder Top-Talente irgendwie ausgebildet und halt auch früh, also man muss ja nur den Kader vom Alter her anschauen, also früh herangeführt und viel Einsatzzeit bekommen sie, aber sie zahlen es natürlich auch zurück. Also ich glaube, die Debatte wurde oder hat sich natürlich auch noch mal mehr entsponnen durch den Abstieg von Turbine als anderen Frauenfußballvereinen. Jetzt haben wir wieder zwei in der Liga. Aber genau die, ja, und ich glaube bei Essen das Gefühl, da wird auch langfristiger geplant. Also auch, wie stellen wir den Verein in der Zukunft auf, dass wir da noch mithalten können und trotzdem ein reiner Frauenfußballverein bleiben können. Wurden ja jetzt auch ausgegliedert aus dem Verein und wollen da auch eine Vorreiterrolle einnehmen, wie Sie sagen. Ja, aber ich finde bei Essen, da merkt man einfach, da arbeiten gute Leute anscheinend, Markus Högner natürlich auch, aber auch viele im Hintergrund, die da immer eine gute Kaderplanung wieder haben. Und das zeigt es ja jetzt auch nach so einem vierten Platz, dass dann auch viele Spielerinnen bleiben, weil sie halt auch dann das Potenzial sehen, auch sich bei diesem Verein weiterzuentwickeln und noch nicht direkt wegwechseln zu müssen.
Aber könnt ihr mir erklären, warum diese Ausgliederung so ein großer Vorteil sein soll?
Ja.
Weil ehrlicherweise so ganz habe ich es nicht verstanden. Also ich weiß schon, dass quasi Vereine gemeinnützig sein sollen, dass es auch steuerliche Vorteile hat. So ist es ja quasi Männerfußball passiert, dass die alle Kapitalgesellschaften geworden sind. Aber Gunnar, weißt du da Näheres zu? Geht es da um die Organisationsstruktur? Geht es darum, dass man flexibler ist, was auch das Finanzieren von Krediten zum Beispiel angeht? Oder warum macht man
das? Das ist der Punkt. Damit haben sie es auch begründet, dass sie einfach flexibler werden müssen, dass sie keinen Rückhalt mehr brauchen, sozusagen von Mitgliederversammlungen, um über irgendwas abzustimmen, dass man auch mal, ich sag jetzt mal, Sachen zwischenfinanzieren kann, ohne vorher alle zu fragen, dass man dadurch wirklich flexibler ist. Und das erhofft man sich eigentlich dadurch, dass man eigentlich dann besser handlungsfähig ist und dadurch auch einen Schritt weiterkommt dann wieder. Und das klingt nicht so schlecht, das klingt schon nach Hand und Fuß und nach vielen Gedanken, die sich drum gemacht haben. Also ich glaube, das ist kein verkehrter Schritt, ohne es jetzt im Detail zu wissen oder da einen genauen Einblick zu haben. Aber es macht nach außen zumindest den Eindruck, als wäre das sehr gut durchdacht.
Und weil auch irgendwie der Gesamtverein geschützt werden sollte, haben Sie, glaube ich, gesagt, ne? Weil in der Bundesliga sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen jetzt halt so derart verändern würden. Aber genau, ich glaube, es geht wahrscheinlich hauptsächlich um diese Flexibilität zumindest nach außen.
Ja, also
Max hat immer noch Zweifel.
Ja, ich bin halt ein Freund von MitgliederInnenbestimmung und die geht damit verloren, wobei man dazu aber auch sagen muss, ehrlicherweise, welcher Verein hat die noch wirklich jetzt auch auf Männerseite? Also es wird immer 50+1 wird immer vorgehalten und die Dauerkarten, die Vereinsmitgliederzahlen, die steigen immer, wenn mal irgendwie Stuttgart dann Champions League spielt, weil sie alle Tickets haben wollen, aber wie viele von denen kommen zur Jahreshauptversammlung? Also sprich, das ist eine sehr komplexe Debatte, die man jetzt nicht in 2 Minuten führen kann. Aber, also jetzt mal ganz populistisch gesagt, Schalke 04 hat auch mal gesagt, wir brauchen mehr Flexibilität für Kredite und deswegen lagern wir aus. Und ich glaube, da wäre man sehr dankbar, wenn da vielleicht hin und wieder mal eine Mitgliederversammlung auf die Bremse getreten hätte. Aber ich will jetzt das gar nicht für die SGS jetzt auch, das miteinander zu vergleichen, ist höchst schief. Aber ich bin gespannt, wie das weitergeht im Fußball der Frauen. Jetzt sind wir angelangt in dem Segment, in dem niemand landen will, denn wir sind bei den Teams, wo wir in Summe dazu kommen, dass wir sagen, diese Teams sind schlechter als im Vorjahr. Aber der erste Kandidat, nämlich der SC Freiburg, der ist gleich ein Wackelkandidat, denn da gehen die Meinungen weit auseinander. Wir haben Gunnar, der sagt, sie sind schlechter als im Vorjahr. Wir haben Charlotte, die sagt, sie sind besser als im Vorjahr. Und ich sehe sie auch als schlechter als im Vorjahr. Deswegen sind sie in Summe in diesem Segment gelandet. Es tut mir leid, Charlotte, wir haben dich überstimmt. Aber du darfst gleich deinen Case für den SC Freiburg machen. Vorher sage ich aber den Hörerinnen und Hörern noch einmal, was da so passiert ist. In der letzten Saison hat man wieder viele, viele Gegentore kassiert. 44 waren es an der Zahl. Wenige eigene Treffer erzielt. Es wurde am Ende Rang 9. Und es hat sich einiges verändert beim SC Freiburg. Theresa Merck ist jetzt in Elternzeit. Für sie übernimmt Nico Schneck. Der war zuletzt bei der U16 des DFB als Co-Trainer angestellt. Unterstützt wird er von Sebastian Gruner, der als Co-Trainer von Werder kommt. Und wir kennen natürlich Nico Schneck auch schon aus anderer Position. Außerdem neu im Trainerinnenteam mit dabei, Sandrino Braun-Schumacher, der erst im März seine Spielerkarriere bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg beendet hat. Das Trainerinnenteam hatte zwei Co-Trainer verloren und jetzt sind sie mit Grunert und Braun-Schumacher nachgekommen. Man hat auch Spielerinnen verloren und das ist dann vielleicht noch wichtiger an dieser Stelle. Janina Minge haben wir vorhin schon angesprochen. Judith Steinert ist zu Union Berlin gewechselt, Rechtsverteidigerin. Giovanna Hoffmann haben wir vorhin schon angesprochen, zu Rasenballsport Leipzig. Und Milla Punsa ist nach Finnland gegangen, außerdem Chiara Busian zu Mainz 05. Kim Fellower hat ihre Karriere beendet, das haben wir schon angesprochen in der letzten Saison. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Namen, ohne dass ich jetzt irgendjemandem zu nahe treten möchte, aber ich kann hier auch nicht 20 Namen vorlesen. Ihr müsst euch das ja alles merken, liebe Hörerinnen und Hörer. Und merken müsst ihr euch vor allem, wer gekommen ist beim SC Freiburg. Einen Namen haben wir vorhin schon angesprochen, nämlich Shakira Martinez. Die ist von Eintracht Frankfurt zu West Ham gewechselt und weil sie eben noch nicht die genügend ausreichenden Punkte hat, um eben nach den neuen Brexit-Bestimmungen wechseln zu dürfen nach England, wurde sie nochmal verliehen und darf jetzt für den SC Freiburg Tore schießen. Nicole Oyukwu ist ebenfalls gekommen, das ist eine Mittelfeldspielerin vom FC Vienna, 18 Jahre alt, kann in allen Positionen, allen Rollen im Mittelfeld spielen. In ihrer Debütsaison kam sie auf 16 Einsätze, bei denen sie insgesamt 2 Tore und 6 Assists beigesteuert hat. Also 8 Torbeteiligungen und 16 Einsätzen für 18 Jahre. Nicht so schlecht. Sie war auch in allen U-Teams Österreichs bisher aktiv. Noreen Günnewig ist noch gekommen, die kennt ihr vielleicht noch von Meppen, defensive Mittelfeldspielerin, war auch Stammspielerin bei Meppen in der ersten und jetzt dann in der letzten Saison der zweiten Liga. Mit Tessa Blumenberg hat man außerdem eine 19-jährige Spielerin aus dem zweiten Team von Wolfsburg geholt. Die hat auch letzte Saison ihr Debüt gegeben, hat 53 Zweitligaspiele für Wolfsburg gemacht. Und mit Julia Stieli, auch eine Innenverteidigerin vom FC Zürich, 27 Jahre alt, hat mit dem FC Zürich die 5-mal den Schweizer Pokal und 6-mal die Meisterschaft gewonnen, außerdem 25 Partien in der Champions League bestritten. Charlotte, wer von diesen Namen lässt deine Ohren so klingeln, deine Hoffnungen so groß werden, dass du sagst, der SC Freiburg ist stärker als in der Vorsaison? Oder reden wir hier wieder über den Vergleichsmaßstab, weil die Vorsaison halt nicht so gut war?
Ja, zweiteres. Oh. Nein, wobei ich jetzt hier so die Transfers von der Julia Stieli zum Beispiel gar nicht schlecht finde. Shakira Martinez auch ganz gut. Oder auch eine Tessa Blumenberg von Wolfsburg 2. Also ich finde, klar, Janina Minge ist gegangen und damit eine extrem wichtige Spielerin. Aber Freiburg ist für mich eine Mannschaft, die absolut unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Also da wurden in der letzten Saison einfach, vor allem in der Rückrunde auch, haben Spielerinnen nicht ihr Potenzial abrufen können, weil sie vielleicht auch, ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, da, also sie, ich weiß nicht, ob sie jetzt ihnen gesagt wurde, ja, spielte oder so, oder zu viel vorgegeben wurde, dass man sie nicht sich hat entfalten lassen. Also ich denke da an eine Annabelle Schasching oder Cora Zica oder Eileen Campbell. Das sind, finde ich, für mich Spielerinnen, die schon auf jeden Fall ihre Stärken haben und die sind zu wenig zum Tragen gekommen. Also natürlich war bei Freiburg ein Riesenproblem die Abwehr und da hat man mit Julia Stieli jetzt vielleicht nur einen Ersatz. Janine Minge hat am Ende ja auch zum Beispiel sogar Innenverteidigung gespielt. Das ist natürlich eine Riesenbaustelle und da muss angesetzt werden. Jetzt haben sie natürlich im letzten Testspiel 3-0 gegen Hoffenheim verloren. Es gibt mir jetzt nicht unbedingt recht, dass sie sich da verbessert haben.
Ist aber auch
haben.
Nur ein Testspiel. Also.
Ja, ist auch nur ein Testspiel. Aber ich bin auch gespannt auf den neuen Trainer, Nico Schneck. Also ich kann mir vorstellen, dass er wahrscheinlich jetzt nicht krass viel an der Spielidee ändern wird, weil Theresa Merck ja eigentlich auf jeden Fall zurückkommen soll nach ihrer Schwangerschaft. Aber, also ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt, dass das, aber ich schätze mir natürlich jetzt auch nicht viel besser ein als, aber letzte Saison sind sie 9. geworden und das finde ich, wird Freiburg überhaupt nicht gerecht, also bei dem Kader. Und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall besser als im Vorjahr, da sehe ich ja 1-2 Teams dann vielleicht doch, wo sie, zu denen sie aufschließen oder die sie überholen können auf jeden Fall.
Und wenn ich da noch kurz einhaken darf, bevor Gunnar gerne mal seine Gedanken dazu nennen darf, der Kreuzbandriss von Hasret Kaikçi hat da auch nichts an deiner Bewertung beendet? Der ist ja jetzt in den letzten Tagen jetzt passiert.
Ja, doch. Also auf jeden Fall auch eine Spielerin, die natürlich schwer, schwer zu ersetzen ist, das stimmt. Ja, man wird es dann auch in meiner Abschlusstabelle sehen. So viel besser habe ich sie jetzt auch nicht eingeschätzt. Ja, ja. Aber
ich meine, wir fischen ja sowieso im Trüben. Wir versuchen.
Aber ist auch vielleicht ein bisschen Wunschdenken, weil ich finde schon, dass das ein Kader mit Potenzial ist.
Ja, 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 das definitiv. Und dazu muss man ja vielleicht auch mal zu den Hörerinnen und Hörern sagen, also A, gehen unsere Meinungen auseinander, B, oft nur in Nuancen, und der Grund, warum wir diese Reihenfolge machen, ist, es ist einfach interessanter, als die Tabelle von unten nach oben durchzugehen. So haben wir es auch schon mal gemacht in der Saisonvorschau. Deswegen wollen wir es mal nicht überbewerten, musst dich jetzt auch definitiv nicht rechtfertigen für das, was du da einschätzt, Charlotte. Aber Gunnar, also dieser Kaiichi-Ausfall, das könnte schon noch eine Rolle spielen, weil wenn man sich anguckt, was dem SC Freiburg gefehlt hat, dann war das ja oft Ruhe in kritischen Spielsituationen. Diese Ruhe haben sie nicht reinbekommen, und Kaiichi war dann eine von wenigen, die das manchmal geschafft hat. Wie blickst du auf den SC Freiburg und die Aussichten jetzt in der neuen Saison?
Also ich glaube halt auch, dass der Ausfall von Hasret Kaiichi wirklich schwer wiegt. Das hätte nicht passieren dürfen. Dafür ist der Kader irgendwie auch nicht gut genug, dass man auf so eine Spielerin lange verzichten kann. Jetzt müssen sie zwangsläufig drauf verzichten, und deswegen sehe da nicht so wahnsinnig viel Verbesserungsmöglichkeiten. Klar, so Spielern wie Aileen Campbell, die natürlich auch wirklich ein gutes Talent ist, aber Freiburg ist halt immer, man denkt immer so, ja, hier und da sind immer mal gute Ansätze, und dann ist aber auch wieder, machen sich auch viel wieder selbst kaputt und kriegen es einfach nicht hin, weil Sachen auch Spiele vernünftig zu Ende zu bringen, oder zumindest so, dass sie nicht verlieren. Sie haben ja auch viel zu wenig gewonnen letztes Jahr einfach. Ich weiß gar nicht, wie wenig Spiele das waren. Das war ja nicht viel, was sie gewonnen haben. Und so richtig eine Verbesserung sehe ich da nicht. Und wie gesagt, durch den Ausfall von Kaiichi jetzt noch schwieriger.
Also 6 Spiele waren es, die sie gewonnen haben, für alle Hörerinnen und Hörer, die uns nicht bei YouTube gerade gesehen haben. Ich muss auch sagen, ich bin beim SC Freiburg langsam, gerate ich da in eine leichte Frustration rein, als neutraler Beobachtender, weil ich nicht verstehen kann, warum man die Probleme im Kader nicht adressiert. Also wir haben doch gesehen, was Freiburg kann. Freiburg kann relativ gut stürmen, Chancenverwertung war ein Thema, ist aber auch was sehr volatil ist, und so grundsätzlich hat man da interessante Spielerinnen. Cora Sikai haben wir noch nicht genannt, Aileen Campbell hast du angesprochen, mit Shakira Martinez hat man da ganz sicherlich eine interessante Spielerin, und aus dem Mittelfeld schieben ja immer wieder auch Spielerinnen nach, Ellie Gudorf ist da als allererste zu nennen. Aber das, was ja eins der großen Probleme war, war die Verteidigung und auch leider die Torhüterinnenposition. Und dass man da wirklich nur Julia Stierli holt, die nach ihrer Vita eine klare Stärkung sein könnte. Aber das irritiert mich schon, dass das jetzt in der zweiten Transferperiode so passiert, oder eigentlich ja sogar schon in der dritten Transferperiode, wenn man den Winter noch mit reinnimmt. Das kann funktionieren, weil es hat in der letzten Saison auch funktioniert, und bei nur einem Absteiger, ich meine, so denkt natürlich der SC Freiburg nicht, die werden sich jetzt nicht denken, ja, dieses Jahr ist ja wurscht, ist mir schon auch klar, aber das verstehe ich nicht, warum man da, also entweder sieht man was in den Spielerinnen, die da sind, was ich in den Spielen nicht gesehen habe, entweder weil es nicht da war oder weil ich zu dumm bin, es zu sehen, das halte ich für beides für wahrscheinlich, oder man hofft einfach auf eine Verbesserung, die irgendwie kommen soll, und dann müsste man aber am Spielstil was verändern, weil diese ständigen Ballverluste im Spielaufbau zum Beispiel, die man in der letzten Saison hatte, dann müsstest du anders aufbauen, wenn du das verhindern willst. Ich bin sehr gespannt. Also deswegen bin ich eben insgesamt sehr skeptisch, auch wenn es auch richtig ist, was du gesagt hast, Charlotte. Also die Zugänge, das sind ja wirklich interessante Namen mit dabei, gerade mit Martinez.
Ja, aber die Defensive wird entscheidend sein, das stimmt.
Ja, aber gut, vielleicht, also der Auftakt.
Auch die Judith Steinert, ne? Auch.
Ja, Judith Steinert, genau. Die ist fast so ein bisschen untergegangen. Und, ja. Und dass eben Minge Innenverteidigerin spielen musste, hatte ja einen Grund. Würden wir alle sagen, es ist ihre beste Position? Nein, ist es nicht. Mhm. Sie musste es trotzdem spielen. Ja, gut. Also vielleicht ist ja Steli tatsächlich auch eine, die auch schafft, so eine Abwehr zu führen. Das kann auch alles sein. Also ich will jetzt nicht sagen, man muss immer 5 Spielerinnen holen. Das ist ja auch Quatsch. Ich lobe ja auch bei anderen Teams die Konstanz im Kader. Deswegen, ich weiß schon, welche Klammern man um solche Aussagen wie die von mir machen muss. Aber ich bin gespannt. Der Auftakt in die Saison ist immerhin okay, finde ich. Man spielt jetzt zu Hause am Samstag um 14 Uhr gegen Leverkusen, dann beim 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal, das wird interessant, in Hoffenheim, dann Jena, Köln, Potsdam. Das heißt, man hat beide Aufsteiger in Heimspielen und da könnte man natürlich dann auch eine Grundlage legen, dass du eben in gewisse Tabellenregionen auf keinen Fall abrutscht und das würde vielleicht auch dem Team eine andere Selbstsicherheit geben. Also, ich sehe da auch Möglichkeiten für den SC Freiburg. Die hat sicherlich auch Werder Bremen. Und trotzdem sprechen wir erst jetzt über Werder. Charlotte hat sie als gleich stark wie im Vorjahr, ich als leicht schlechter und Gunnar als schlechter. Das kann vielleicht auch mit der Vorsaison zusammenhängen, denn das war eine sehr erfolgreiche. Man hat 34 Tore erzielt nach den 9 Tore waren es doch damals in der legendären Saison, in der man Neunter geworden ist. Dann 16 Tore, jetzt 34 in der letzten Saison. Also dieses Thema hat sich erledigt. Hinten raus hatte man allerdings auch Ausfälle, die man ganz gut verkraftet hat. Und eigentlich wissen wir auch, wo Werder landet. Man ist vor 3 Jahren Neunter geworden, man ist vor 2 Jahren Achter geworden, man ist letztes Jahr Siebter geworden. Auch hier einfachste Mathematik. Ich bin gespannt, ob sich das in eurem Tabellentipp dann darstellen wird. Was hat sich getan im Trainerteam? Nicht besonders viel. Thomas Horsch ist geblieben. Mit Hendrik Lemke hat man einen neuen Torwarttrainer. Horsch kennt ihn schon viele Jahre. Lemke kann das jetzt in Vollzeit machen. Vorher war Lars Neugebauer der Torwarttrainer bei Werder. Der ist aber zum FC Basel gewechselt. Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann arbeitet Lemke an seinem freien Tag immer noch in seinem alten Betrieb. Aber ansonsten in Vollzeit bei Werder. So habe ich es verstanden. Naja, außerdem hat man mit Bao Nguyen eine neue Athletiktrainerin. Aber gucken wir mal auf den Kader. Man hat Abgänge zu verkraften. Nina Lürsen, Chiara Hahn, Michelle Weiß, die haben wir alle schon vorhin erwähnt. Hanna Etzwald kommt noch mit dazu, die ist zum 1. FC Nürnberg gewechselt. Emily Bernhardt ist zu Potsdam gewechselt, über die werden wir noch sprechen. Das sind die wichtigsten Abgänge und wem hat man dann verpflichtet? Sharon Beck ist gekommen, aber die hat sich Anfang Mai das Kreuzband gerissen. Ihr habt es mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir im Rasenfunk besprochen. Verena Wieder ist gekommen von Leverkusen für den Sturm, war allerdings eher Ergänzungsspielerin in Leverkusen. Mit Caro Siems ist noch eine weitere Leverkusenerin gekommen, Rechtsverteidigerin, hat 14 Spiele letzte Saison gemacht, 8 davon in der Startelf. Amira Afawi spielt jetzt bei Werder, die war in Leverkusen, dann beim 1. FC Nürnberg und jetzt eben in Bremen, hat sich allerdings im Nationalteam im April den Meniskus gerissen. Da ist nach dem, was ich recherchiert habe, auch noch nicht ganz klar, wann sie wieder zurück sein wird. Lara Schmidt ist auch vom 1. FC Nürnberg gekommen, Innenverteidigerin, Stammspielerin beim Club, hat eigentlich immer von Beginn an gespielt. Mit Larissa Mühlhaus hat man außerdem vom HSV noch eine 21-jährige Stürmerin verpflichtet. Die hat 126 Spiele für den HSV insgesamt gemacht und das mit 21 Jahren, also sie ist schon sehr lange dort, hat in 80 Spielen 62 Tore erzielt. Und in der letzten Saison in 26 Spielen 20 Tore, war Torschützenkönigin der zweiten Liga. Sie ist zu Werder gewechselt und vielleicht kann sie das ja in der ersten Liga auch nur annähernd so weiterführen. Außerdem hat man noch Johanna Wende fürs Tor geholt und Didier Lemay fürs Tor. Das hat auch damit zu tun, dass sich Peres schlimmer verletzt hat im Nationalteam. Und mit Emeke Papay noch eine Stürmerin aus Zürich, die hat in 18 Spielen 11 Tore gemacht, hat auch vorher schon in Budapest gespielt. Insgesamt sehr, sehr gute Bilanzen. Auch ihr Länderspieldebüt durfte sie geben. Nee, hat schon vor 3 Jahren gegeben, Entschuldigung. Insgesamt hat sie schon 32 Länderspiele. Da bin ich in der Zeile kurz verrutscht. Also, wir sehen, Gunnar, auf der einen Seite namhafte Abgänge, auf der anderen Seite allerdings auch einige bekannte Namen, die man geholt hat. Wie findest du denn die Transferstrategie von Werder?
Also auch wenn ich sie schlechter eingeschätzt habe, glaube ich, dass der Kader insgesamt gut ist. Nicht schlechter als im Vorjahr. Das Problem ist halt, was du ja eben auch gesagt hast, sind diese Verletzungen. Die hatten ja jetzt in der Vorbereitung teilweise 10 verletzte Spielerinnen. Ja. Und einige kommen schnell wieder, aber andere halt die Sharon Beck, das wird dauern. Und das war, glaube ich, schon eine Spielerin, auf die sie auch große Hoffnung gesetzt haben. Und deswegen wird das, glaube ich, schon schwierig für Werder. Wie gesagt, der Kader, ich halte ihn nicht für schlechter, aber diese Verletzungen, die können das schon extrem schwierig machen, welcher Transfer echt Gutes ist dieser Hansestadt-Transfer von Hamburg nach Bremen, glaube ich, die Larissa Mühlaus. Das ist schon eine gute Stürmerin. Klar, wir wissen alle, wie groß die Unterschiede zwischen zweiter und erster Liga sind. Aber ich glaube, das kann funktionieren. Was bei Werder halt ist, sie haben zwar mehr Tore geschossen, aber sie schießen immer noch relativ wenig Tore gegen die Spitzenteams. Da können sie sich wirklich nicht gut durchsetzen. Da erspielen sich auch wenige Chancen. Also ich habe die Spiele gesehen gegen Bayern, gegen Wolfsburg, gegen Frankfurt. Wenig Chancen, kein Tor. Und das ist schwierig gegen Teams, die dann so ihr Niveau haben oder vielleicht auch schlechter sind. Da können sie mittlerweile wirklich Tore schießen. Aber sie müssen auch mal gegen die Spitzenmannschaften besser treffen. Vielleicht ist Larissa Mühlhaus da ja zumindest ein guter Ansatz.
Und soll ich dir was sagen, Gunnar? Schon nach 5 Spieltagen werden wir da schlauer sein. In den ersten 5 Spieltagen spielt man gegen Bayern, Leipzig, Hoffenheim und Wolfsburg. Also
dann sind wir schlauer.
Richtig. Ja.
Geht ja gleich los in Wolfsburg nächsten Montag.
Aber wirklich. Charlotte, wie denkst du über Werder?
Ja, genau dieses Auftaktprogramm wird zu einer großen Herausforderung, denke ich. Und ich finde, Werder hat richtig gute Transfers getätigt, aber wie Gunnar schon sagt, da sind halt jetzt auch einfach viele dabei, die länger ausfallen werden noch. Dann kommt ja auch noch entscheidend für mich dazu, dass eine Lina Hausicke nach wie vor fehlen wird. Und dies, finde ich, man hat schon gemerkt, als die verletzt war danach, hat Werder wirklich abgebaut. Also war gut, dass sie da schon ganz sicher im Tabellenmittelfeld waren. Und ich finde, dafür wurde jetzt nicht so ein richtig adäquater Ersatz gefunden. Also in der Offensive, finde ich, ist man gut aufgestellt. Larissa Mühlhaus, gegen die durfte ich auch schon spielen. Schön war es nicht, auf jeden Fall. Aber das war noch in der Regionalliga. Also, aber ja, die sind ja auch noch nicht lange in der zweiten Liga gewesen jetzt, der HSV. Das war die erste Saison. Und dass sie sofort so durchstartet, finde ich, zeigt schon, dass sie sich auch auf einem höheren Level dann schnell akklimatisieren kann. Bundesliga ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber ich traue ja auf jeden Fall zu, dass die da bei Werder auf ihre Einsatzzeiten kommen wird und da im Sturm mit Sophie Weidauer, die ja geblieben ist natürlich, ein gutes Duo bilden kann. Und den Abgang von Nina Lührsen finde ich halt auch, der wird auch, oder finde ich auch recht schmerzhaft, weil die ja auch viele Vorlagen zum Beispiel für Weidauer auch gegeben hat und da auch eine echt wichtige Rolle auf der linken Seite hatte. Also ich finde, Bremen ist mit den Transfers ja so für die Zukunft super aufgestellt, haben ja auch viele Vertragsverlängerungen gehabt mit jungen Spielerinnen, Melina Kunkel zum Beispiel. Also ich finde super Transfers getätigt, aber ich glaube, dass sie halt die wichtigsten, wie eine Sharon Beck auch, jetzt noch nicht greifen. Also so eine Verena Wieder zum Beispiel, das ist jetzt, die wird wahrscheinlich schnell wichtig werden für Werder, aber ja, ich glaube, ich habe sie als gleich stark eingeschätzt. Tabellarisch wird es eng mit dem 7. Platz, würde ich sagen. Also da sehe ich sie jetzt weiter unten, weil halt auch für mich irgendwie, also auch ja, Lina Hosicke einfach auch schwer zu ersetzen sein wird.
Also diese Verletzung, das ist schon wirklich sehr, sehr heftig, wie es da Werder erwischt hat. Ich möchte euch kurz vorlesen, wie damals der Meniskusriss von Catalina Perez auf der eigenen Webseite verkündet wurde, ich weiß nicht, ob ihr es damals auch gelesen habt, Zitat, im Abschlusstraining der kolumbianischen Nationalmannschaft hat sie sich bei einer gerade mit ihrer Vorgeschichte risikobehafteten Übung am Mittwoch eine Meniskusverletzung im Knie zugezogen und wird für sehr lange Zeit ausfallen. Uns fehlen die Worte und wir können uns nur schwer in Katas aktuelle Gefühlslage hineinversetzen. Wir werden sie auf ihrem Comeback-Weg bestmöglich unterstützen. Minimal hört man da Kritik am kolumbianischen Verband heraus. Würde ich sagen, also es war ein Zitat von Birte Brüggemann, aber insgesamt ist das wirklich das, was, glaube ich, über dieser Werder-Saison hängen wird. Ich hatte noch einen Gedanken, der wird sich aber vermutlich dann in dieser Saison noch nicht beantworten. Bei aller, also Nina Lüssen ist natürlich eine tolle Spielerin, habe ich hier im Rasenfunk ja auch mal interviewt und gerade auch eben zu ihrer Flankenqualität, aber vielleicht könnte in ihrem Abgang sogar eine Chance liegen, denn was Werder ja auch hat, sind sehr, sehr starke Zentrumspielerinnen, wenn sie alle fit sind, das ist natürlich klar, aber Sharon Beck, Afawi, Juliane Wirtz zum Beispiel noch, dann nachrückende Spielerinnen, gerade auch eine Lina Hausicke, Ich könnte mir vorstellen, dass so langfristig die Entwicklung wieder ein bisschen weg vom Flügelfokus, der mir manchmal auch ein bisschen zu arg war bei Werder, dass das vielleicht auch tatsächlich Bremen helfen könnte. Ich vermute allerdings auch, in der Saison werden wir das vielleicht in der Rückrunde sehen, aber noch nicht in der Hinrunde. Es ist keine gute Saisonvorbereitung für Bremen gewesen. Ich glaube, das kann man sagen. Und vielleicht ist man froh, wenn man diese ersten 5 Ligaspiele da hinter sich hat und da halbwegs durchgekommen ist. 2 Teams haben wir, über die wir noch sprechen wollen, und das sind die beiden Aufsteiger. Die Aufsteiger sind natürlich immer schwer in dieses Muster stärker, schwächer, gleich gut wie im Vorjahr einzuordnen. Wir haben es jetzt eben gemacht nach der Frage, wie gut werden sie mithalten können. Und leider, muss man sagen, sind wir bei beiden Aufsteigern zum wenig originellen Schluss gekommen. Die werden Probleme haben, mitzuhalten. Wir wollen als erstes über Turbine Potsdam sprechen. Wir erinnern uns an den Abstieg vor 2 Jahren, jetzt in der letzten Saison den Wiederaufstieg geschafft, aber es ist bei weitem noch nicht alles wieder im Lot bei der Turbine. Unter anderem hat man immer noch keinen Hauptsponsor und auf der eigenen Homepage hat man einen Aufruf gestartet. Der Verein ruft Unternehmern und Interessenten dazu auf, die einmalige Gelegenheit zu nutzen, als Hauptsponsor auf unseren neuen Trikots aufzutreten. Interessenten sind herzlich eingeladen, sich mit dem Verein in Verbindung zu setzen und so weiter und so fort. Es steht auch drin, Zitat, die Zeit drängt, da die Saison bald beginnt und die Trikots rechtzeitig fertiggestellt werden müssen. Das ist nicht die Art und Weise, wie man seinen Hauptsponsor finden möchte. Das heißt, bei der Turbine wird es allein auch aus dieser Hinsicht eine schwierige Saison. Immerhin auf der Trainerposition, da hat man Konstanz. Marco Gebhardt hat ja übernommen und gemeinsam mit Dirk Heinrichs die schwere Zweitligasaison geschafft. Man hat mit Kai Hanisek außerdem einen neuen Torwarttrainer und Bianca Schmidt ist als Teammanagerin neu mit dabei. Die hat ihre Karriere im Mai beendet und damit sind wir direkt bei den Abgängen gelandet. Adrian Jordan ist sofort leider der United gewechselt, Abwehrspielerin, die war absolute Stammspielerin, hat 25 Spiele von Beginn an gemacht. Man hat noch eine Torhüterin mit Laura Dross abgegeben, die keine große Rolle gespielt hat. Auch Anissa Ibrahim und Karima Lemire haben nur wenige Minuten gespielt, aber mit Pauline Deutsch hat man noch eine Spielerin abgegeben an Sturm Graz, die immerhin 11 Spiele von Beginn an gemacht hat, war allerdings danach häufig Einwechselspielerin, gerade in den letzten Spielen. Und das führt dazu, dass man sagen kann, im Grunde hat man so halbwegs den Kern zusammenhalten können. Eben Jordan und Schmidt sind eigentlich die größten Abgänge, die man da verloren hat. Und man hat ja Spielerinnen verpflichtet. Valentina Limani ist gekommen für die Außen-, also die Flügelposition auf beiden Flügeln kann sie spielen. Vom zweiten Team von Eintracht Frankfurt ist sie gekommen, spielt im Nationalteam des Kosovos und hat bei der Eintracht Stamm gespielt in der zweiten Liga. Cornelia Grosicka ist gekommen vom SV Meppen, Mittelstürmerin, hat 21 von 26 Spielen von Beginn an gemacht, also auch sie erfahrene Zweitligaspielerin. Emily Bernhardt ist von Werder Bremen gekommen für die Innenverteidigung. Anna Terstieni, das ist eine Torhüterin, spielt auch oder ist Teil des ungarischen Nationalteams. Spielen habe ich sie nicht sehen bisher. Caroline Kraftzig von Young Boys Bern, Rechtsaußenspielerin, die kommt ursprünglich aus Berlin. War dann in der zweiten des FFC Frankfurt damals noch, hat mit Bern das Pokalfinale erreicht und stand in allen Spielen in der Startelf. Also auch hier hat man eine Stammspielerin ihres alten Vereins geholt. Und man hat mit Shaha Nakaf noch eine Linksverteidigerin geholt, die in Israel gespielt hat und auch Kapitänin zuletzt öfter des israelischen Nationalteams war. Das heißt, Charlotte, wenn wir uns die Turbine angucken, dann sehen wir 2 Stammspielerinnen verloren, aber in Spielerinnen investiert, die sehr viel Erfahrung haben. Und das nährt ja vielleicht die Hoffnung, dass man der stärkere der beiden Aufsteiger ist. Und das würde ja schon reichen, um drin zu bleiben. Wie groß sind denn da deine Hoffnungen, wenn du auf Potsdam blickst?
Ich sehe es auch so. Also ich schätze Turbine ein bisschen stärker als Jena ein. Haben beide eine gute Saison in der zweiten Liga gespielt, wo das Aufstiegsrennen ja unfassbar spannend war bis zum Ende. Also auch Turbine hat am Ende erst das Spiel gedreht, 2-1 gegen Ingolstadt gewonnen und dann den ersten Platz auch verteidigt. Hätten sie verloren, wär's einfach nicht hochgegangen. Da hat auch so noch Jennifer Kramer hier eine wichtige Spielerin in dieser Saison, die jetzt auch in der Innenverteidigung eine wichtige Rolle spielen wird, kommentiert und war extrem nervös. und hat, glaube ich, bei jeder verpassten Chance, weil Turbine hatte eine Chance nach der anderen. Also ich glaube, sie konnte gar nicht mehr hinschauen. Aber finde ich, Turbine hatte in dieser Saison, also da war auf jeden Fall die Defensive der Trumpf. Und das traue ich ihnen jetzt auch in der ersten Liga zu, dass sie es einfach ihren Gegnerinnen sehr schwer machen werden, Tore gegen sie zu schießen. Aber das Problem ist halt nach wie vor die Offensive. Also da hat man 37 Tore geschossen. Das ist der schlechteste Wert unter den ersten 7 Teams und ist am Ende trotzdem Erster geworden. Klar, man kann das auch so argumentieren, dass sie halt einfach wenig Gegentore gefangen haben. Aber ja, also mehr als den Klassenerhalt traue ich ihnen auf keinen Fall zu. Also ich finde, der Kader ist jetzt stimmiger, auch dadurch, dass nur 2 Stammspielerinnen gegangen sind, stimmiger als in der Abstiegssaison. Und genau, sie haben sich ja auch eher noch mehr verstärkt, den Kader breiter gemacht und wichtige Spielerinnen gehalten, wie auch eine Viktoria Schwalm zum Beispiel, die war ganz wichtig, oder ein Laura Lindner, ja. Und also es ist nach wie vor, zieht sich natürlich bei Turbine immer noch das Thema mit der Finanzierung durch und die ganze Infrastruktur auch mit dem Karl-Liebknecht-Stadion, das ist auch, wird auch wieder ein Thema sein im Winter und dann mit Turbine.
Wie viele verschobene Spiele wird es wohl geben?
Was wieder denkt ihr? Ganz viele Nachholspiele kurz hintereinander und da muss man sehen, wie sie das hinbekommen. Und ja, das Auftaktprogramm ist jetzt natürlich auch nicht einfach, aber dadurch, ihnen kommt jetzt halt entgegen, dass es nur einen Absteiger geben wird und da wird man sich auf jeden Fall ein Duell mit Jena vor allem liefern und ich glaube, dass sie, also ich schätze sie da stärker ein. Mhm.
Gunnar, was sind deine Gedanken zur Turbine?
Also ich glaube auch, dass die, genau wie Charlotte gesagt hat, ein bisschen besser sind als Jena, dass sie deshalb die Klasse halten werden. Trotzdem befürchte ich, dass es Spiele geben wird, die nicht so richtig gut aussehen oder wo die Turbinen nicht so richtig gut aussehen. Ich bin mal gespannt, wie es die Bayern am Freitag halten werden. Das ist ja gleich ein schöner Knaller zum Aufstieg. Also ich sehe da nicht so wahnsinnig viel Potenzial und am Ende der Saison auch nicht wahnsinnig viele Punkte. Du hast jetzt eben zum Beispiel Valentina Limani erwähnt, die aus Frankfurt gekommen ist, aber das war eine zweite Mannschaft. Das hat ja auch einen Grund gehabt, warum die nicht mal Erste gespielt hat. So, und das sind halt so die Spieler, die sie holen und dann immer noch so ein paar aus dem Ostblock, die keiner kennt und irgendwie hat es auch in den letzten Jahren nicht so richtig gut funktioniert. Sie sind ja jetzt auch nicht, habt ihr eben auch gesagt, auch nicht im Hurra-Stil aufgestiegen, sondern es war ja auch denkbar knapp. Und klar ist es von Vorteil, wenn man eingespielt ist, aber ich glaube, es ist insgesamt halt einfach zu wenig, aber wir sind uns, glaube ich, alle drei einig, dass sie es trotzdem schaffen werden, weil Jena noch weniger gut ist, sag ich mal so.
Ja, Turbine, sorry. Nee, nur, ich wollte auch nur noch hinzufügen, ja, Turbine, dass die Transfers natürlich jetzt da auf Erfahrung gesetzt wurde und das auch, glaube ich, wichtig ist jetzt für die Saison. Aber natürlich ist das wieder so ein Thema mit, Turbine stellt sich jetzt nicht gerade für die Zukunft auf. Also es wurden 3 Spielerinnen aus dem Nachwuchs hochgezogen. Mhm. Aber da war jetzt mit Pauline Deutsch auch jemand, die lange bei Turbine war aus dem Nachwuchs, die jetzt auch wieder geht. Also es hat sich in der Vergangenheit kaum eine Spielerin dann wirklich etabliert im ersten Kader. Natürlich will ich das jetzt denen überhaupt nicht absprechen, dass das nicht möglich ist. Aber es zieht sich halt durch, dass das Durchschnittsalter, auch eine Jennifer Kramer, die hat in der Abstiegssaison nicht viel Einsatzzeit gehabt und ist jetzt gesetzt da hinten. Also das ist dann wieder ein Thema vielleicht in der Saison darauf. Wird wieder ein Umbruch anstehen wahrscheinlich. Mhm.
Ja, aber ich finde, das ist eben ein interessanter Unterschied zwischen Potsdam und Jena, über die wir ja gleich noch sprechen werden. Potsdam hat eben Limani 27 Jahre, Kraftschick 26 Jahre, Nakaf 27 Jahre geholt und ich habe ja extra deswegen quasi vorgelesen, wie viele Spiele die auch gemacht haben. Und wenn man sich dann eben Jena anguckt, da ist der älteste Neuzugang 25 Jahre mit Gwen Mummert und ansonsten sind es alle jüngeren Spieler und generell Jugend wird ein Thema werden bei Jena gleich noch, über das wir sprechen können. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, also zumindest bei mir ist es so, meine Prognose, was Turbine angeht, die ist maximal zusammengegoogelt, denn ich hatte keine Zeit, zweite Liga auch noch zu gucken nach allen Erstligaspielen in der letzten Saison. Ich habe immer wieder gelesen, wie da die Lage ist, aber ich habe die Turbine nicht spielen sehen. Ich kenne einfach, vom Namen her kenne ich natürlich noch einige der Spielerinnen und kann mir da so ein bisschen was zusammenreimen. Aber also ich fische da relativ im Unbekannten, wenn ich die Aufsteiger bewerte. Das ist bei Jena jetzt gleich noch schlimmer, ehrlicherweise. Deswegen, also zumindest meine Vorhersage müsst ihr damit mit aller Vorsicht genießen, liebe Hörerinnen und Hörer. ich habe einfach zu wenig von der Turbine gesehen und freue mich aber ehrlich gesagt jetzt mehr zu sehen. Auch wenn das mit dem Kali, das wird wieder ein Thema werden im Winter. Wir alle wissen es und das nervt jetzt schon, aber gut, so ist es. Die Turbine nervt ja auch.
Bayern ist froh, dass sie jetzt schon da spielen, glaube ich.
Ja. Das glaube ich auch.
Also nach dem, was sie in der vorletzten Saison damals gesagt haben über den Platz in Potsdam, könnte ich mir vorstellen, vielleicht wollte der DFB da sogar ein Thema aus dem Weg räumen. Wenn wir dem DFB diese Weitsicht zutrauen, ich weiß es nicht. Das ist ein anderes Thema. Also es geht gegen den FC Bayern am Freitagabend. Ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, danach interessantes Derby im DFB-Pokal gegen Viktoria Berlin. Da können wir auch sehr gespannt drauf sein.
Da gab es ein paar Testspiele, die waren eng.
Die waren eng. Und damit kommen wir zu Jena, dem zweiten Aufsteiger. Der hat auch schon finanziell harte Zeiten hinter sich, war auch schon mal in der Bundesliga 21-22 damals mit 5 Punkten abgestiegen in die zweite Liga. Jetzt ist man wieder zurück. Man hat zumindest laut Soccer Donner, leider ist es ja immer nicht so genau, so einfach Statistiken zu finden, aber angeblich besteht das Trainerteam aus Florian Kästner, das ist der Trainer, zu dem sage ich gleich noch was, und Matthias Buschi-Buschkowiak, das ist der Co-Trainer. Das war es. Rein theoretisch dürfte das nicht so sein. Es gibt ja inzwischen Auflagen für die Bundesliga und so weiter. Aber das ist das, was gerade aufgeführt wird. Und wir werden es ja in der Saison dann sehen. Aber zu Florian Kästner noch ein paar Worte. Das ist mit 25 Jahren der jüngste Trainer der Liga. Er ist Inhaber der DFB-A-Lizenz, übernahm im Sommer des vergangenen Jahres den Cheftrainerposten bei den Jener Frauen, nachdem er vorher parallel zu seinem Bachelor- und Masterstudium seine ersten Schritte als Trainer der U16 in Jena gemacht hat. Im Jahr 22 wurde er dann eben mit 23 Jahren der jüngste Trainer der Junioren-Bundesliga, wo er die U17 betreut hat. Er musste seine eigene Spielerkarriere beenden in der U17, nachdem ihm zum dritten Mal das Kreuzband gerissen war, also da kann er sich dann vielleicht in manche Spielerinnen ganz gut reinversetzen, aber es ist schon interessant, welchen Werdegang Florian Kästner hat. Seine ehemalige Uni hat auch ein ganz stolzes Interview mit ihm veröffentlicht, nach dem Motto, unser erfolgreichster Absolvent. Er hat nur studiert und dann hat er schon Junioren-Bundesliga trainiert. Aber Jugend wird ein Thema sein, denn der ganze Kader ist sehr jung und eine solche Biografie würde ich auch gerne mal bei einer Frau sehen. Also den Hinweis möchte ich jetzt auch machen, ohne ihm was wegnehmen zu wollen, aber das ist schon bemerkenswert, dass man so viel Verantwortung dann einem so jungen Menschen gibt. Was hat sich auf Kaderseite getan bei Jena? Man hat mit Jette Terhorst eine offensive Stammspielerin verloren, die hat 30 Spiele gemacht. Die ist ja nach Essen gewechselt. Johanna Seifert, die 18 Spiele gemacht hat, aber keins davon über 90 Minuten, ist zu Hertha gewechselt. Und Denise Landmann, die weniger Einsätze hatte in der Innenverteidigung, die ist zum SC Sand gewechselt. Und Stefanie Klug hat ihre Karriere beendet. Da sei nochmal sehr herzlich empfohlen, das 45, also die 45 Interview, das Nina Potze mit ihr geführt hat. Sehr herausragende Folge, habe ich ja schon in der letzten Saison erwähnt. Was hat sich auf Zugangsseite getan? Man hat mit Sophie Lehmann eine 16-jährige Torhüterin aus der U17 des FC Bayern geholt. Die hat in der B-Juniorinnen-Bundesliga 17 Spiele gemacht. Mariella El-Sharif von Sturm Graz ist gekommen, ebenfalls fürs Tor. Fiona Geiser von den Louisville Cardinals, 20 Jahre jung. Anna Margrave von Huelva, Rechtsaußenverteidigerin oder Rechtsaußenspielerin, Entschuldigung, nicht Verteidigerin, eher offensiv tatsächlich, 23 Jahre alt. Mit Thomas Ihlenburg vom SV Meppen, eine 21-jährige Innenverteidigerin. Mit Gwen Mummert haben wir dann endlich die 25-jährige Verpflichtung, die ich vorhin schon angekündigt habe, also die erfahrenste. Und Noemi Gentile, die kennen wir noch von Sand, 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspielerin. Tja, Gunnar, was machen wir mit Jena? Es ist schwierig, so ein Team zu bewerten. Ich weiß nicht, wie viel du von Jena sehen konntest. Es ist ein bisschen langweilig, wenn wir alle sagen, Jena wird Probleme haben in dieser Liga. Aber also es ist ja sogar schwierig, diesem Kader hinterher zu googeln. Ich habe es gemacht mit jeder einzelnen Spielerin und man erfährt einfach sehr wenig. Was kannst du mir über Jena zu Jena sagen?
Ich kann dir ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel über Jena erzählen. Das ist halt wirklich ein Kader der Unbekannten. Was immer wieder gesagt wird, ist halt das mit dem jungen Trainer. Das ist immer so das, was die Geschichte, die bei Jena erzählt wird. Aber über den Kader kann ich dir jetzt auch nicht viel erzählen. Und auch die Neuzugänge, das sind halt auch Namen, die uns, glaube ich, allen nicht so wahnsinnig viel sagen. Und wir kommen halt alle drei zu dem gleichen Ergebnis. Und ich glaube, für Jena wäre es jetzt irgendwie auch kein Beinbruch, wenn sie gleich wieder absteigen. Sie werden sich mit Potsdam da hinten irgendwie das Duell liefern. Und wie gesagt, wir schätzen, glaube ich, alle Turbine stärker ein. Und ich vermute halt, dass das, wie wir es alle vermuten, dass das ein einjähriges Gastspiel mal wieder sein wird. Und irgendwann kommt Jena dann mal wieder aus der zweiten Liga hoch.
Ja, eigentlich erstaunlich.
Mehr kann ich dazu auch wirklich nicht sagen.
Eigentlich erstaunlich, dass Sie alle Turbine stärker einschätzen, weil ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, aber Turbine hat zweimal verloren in der letzten Saison gegen Jena. Mhm. Ha. Im Hinspiel hat Jena 1-0 gewonnen in Potsdam und im Rückspiel 3-1.
Also, wir alle falsch.
Ja, ich meine, wenn es Jena macht, dann mit der Unbekümmertheit der Jugend. Ich glaube, so viel steht klar. Also ich habe schon den Eindruck, gerade weil wir jetzt gerade auch so über Jena sprechen, so wie es auch in Summe gelesen habe, auch in den wenigen anderen Vorschauen, die es so gibt. Also der Druck liegt schon eher bei der Turbine, meiner Meinung nach, als bei Jena. Die können gucken, was geht. Sie haben aber halt auch eher Spielerinnen verloren, die sehr viele Spiele gemacht haben. Also Denise Landmann habe ich ja schon erwähnt, Jettete Horst, das tut eben weh, dass die nicht mehr in Jena spielen. Das hat die Turbine nicht ganz so hart erwischt.
Da ist es gut, dass eine Luca Birkholz dann geblieben ist. Ne? Die hat ja 13 Tore gemacht.
Ja.
Und wen ich interessant finde, wen Jena als Top-Talent bezeichnet, ist Felicia Stresser, die 16 Jahre ist und sich in den letzten oder in der Rückrunde in der Innenverteidigung festgespielt hat. Mhm. Und jetzt auch in den Testspielen von Anfang an zum Einsatz kam. Also die haben halt einfach sehr, ja, sehr viele junge Spielerinnen, aber da bin ich gespannt, wer weiß, wo man die irgendwann mal sieht. Ne?
Ja. Aber jetzt, wenn wir quasi auch am Ende unserer Vereinsbewertungen sind, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir ab der nächsten Saison dann 14 Teams in der Liga haben, haben wir dann zwei mehr Teams, wo wir sagen, keine Ahnung, wie die sich halten wollen, keine Ahnung, wer da überhaupt spielt, weil die Information, also es liegt ja nicht daran, dass wir uns nicht vorbereiten hätten wollen, sondern es ist einfach auch fast unmöglich, irgendwelche Informationen zu bekommen, die nicht von der Vereinsseite kommen. Und die sind ja dann auch mit Vorsicht zu genießen. Also wie oft ich auf Vereinsseiten gelesen habe, dass eine Spielerin auf allen Offensivpositionen einsetzbar ist. Und da habe ich bei Y-Scout reingeguckt und da steht dann drin, die spielt immer nur rechts außen. Also das ist quasi die Vorsicht, die man haben muss bei Vereinsmitteilungen. Und wie oft ich gelesen habe, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, welcher Sportdirektor es war. Es gab einen Sportdirektor, Leverkusen, Achim Pfeifel. Der hat bei jedem einzigen Neuzugang, der in der Offensive war, gesagt, mit ihrer Wucht und ihren tiefen Läufen wird sie uns Kraft ins Energiespiel bringen, ins Offensivspiel bringen oder so. Bei jeder einzelnen Spielerin. Es war halt nur über Wochen verteilt, deswegen hat man es nur gesehen, wenn man es nachgelesen hat. Aber was ich eben eigentlich sagen wollte, Entschuldigung, ich bin abgeschweift. Seht ihr das kritisch, dass wir dann 14 Teams haben in der nächsten Saison, wenn wir jetzt eben bei den zwei Aufsteigern schon so in, ja, ins schwarze Loch fast reinblicken und ja auch keine positive Prognose abgeben? Gunnar, wie denkst du darüber?
Naja, ich sag mal, das war jetzt wahrscheinlich nicht das primäre Saisonziel von Jena aufzusteigen, aber vielleicht gibt es da ja oder wahrscheinlich gibt es in der zweiten Liga ja auch Clubs, die einfach dann nach oben wollen. Mhm. Wie Union zum Beispiel, so, die wollen ja, und die sind dann ja auch bereit dafür was zu tun. Bei Jena siehst du ja, da wird jetzt nicht viel investiert, da weiß man, das ist ein Wabonspiel, entweder geht's gut oder es geht nicht gut, und wenn es halt nicht gut geht, ist es auch nicht so ganz schlimm. Und ich glaube, wenn so ein Verein wie Union jetzt oben anklopft, dann werden die auch nochmal richtig Neuzugänge holen, und das wird dann auch für die erste Liga besser sein. Also, man kann sagen, es kommt vielleicht noch ein bisschen zu früh, die Aufstockung der Liga. Andererseits wird auch schon jahrelang darüber geredet. Und eine 12er Liga ist halt eine kleine Liga. Und zumindest 14 sehe ich schon als sinnvoll an. Und dann muss man gucken, ob es sinnvoll ist, weiter aufzustocken.
Ja. Ah ja, da sind ja auch noch der HSV oder Gladbach oder Bochum, die alle so jetzt da was aufbauen, oder Union natürlich ganz vorne mit dabei, die auch eigentlich das schon nutzen wollen fast. Also ich glaube, sie wollen es jetzt auch nicht übertreiben mit ihrer Zielsetzung, aber es werden ja drei Teams aufsteigen am Ende, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Genau, und die möchten natürlich so schnell wie möglich hoch. Klar kann es, bei Union zum Beispiel ist es ja schon so, dass es ganz professionelle Strukturen hat. Das ist zum Beispiel beim HSV noch nicht vollends so. Also da sind viele Spielerinnen noch dabei, die nebenbei zur Schule gehen, arbeiten, eine Ausbildung machen, was auch immer. Und da kann man dann schon argumentieren, dass das dann vielleicht ja ein Jahr, zwei Jahre zu früh kommt. Dass die halt gerade diese Strukturen aufbauen und das alles professionalisieren und da halt vielleicht noch Zeit bräuchten. Andererseits verstehe ich auch die Seite, dass das eigentlich schon überfällig ist, diese erste Liga aufzustocken, damit sie ja wettbewerbsfähig bleibt. Ja, also ich verstehe beide Meinungen. Es kommt natürlich auch jetzt beim HSV oder bei Union oder solchen Vereinen, kommt zumindest dieses Stadionthema jetzt nicht so derart dazu, dass da auch wie bei Turbine irgendwann das Problem auftritt, wie es vielleicht jetzt in Jena wäre. Wobei, in welchem Stadion spielen die? Im Kleinen wahrscheinlich.
Ja, genau, die spielen im Kleinen, neben dem Ernst-Abbe.
Ja, genau, dass da im Winter dann die Plätze nicht bespielbar sind und dann sich die Belastung nochmal erhöht und dann noch Spielerinnen dabei sind, die das eben nicht voll professionell machen und natürlich das Verletzungsrisiko steigt. Also ich kann ja beide Seiten verstehen. Ich bin auch nicht ganz zu einer Entscheidung gekommen, wie ich das jetzt finde.
Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass genau das, was ich gerade über Potsdam und Jena gesagt habe, was quasi zumindest für mich das Problem bei der Vorbereitung war, dass das ein ganz großes Argument dafür ist, für die Aufstockung. Denn das, was ihr jetzt ja auch rausgestrichen habt, nämlich, dass wir vielleicht mit Jena jetzt auch nicht den klassischen Aufsteiger haben, der alles daran gesetzt hat, das ist ja das, was man sehen muss. Und man muss sehen, was Union eben zum Beispiel gerade tut. Alle Spiele an der Alten Försterei, erstes Spiel gegen den HSV, gleich den Zweitliga-ZuschauerInnen-Rekord aufgestellt, über 5.500 ZuschauerInnen da. Das heißt, die wollen nach oben, die wollen möglichst durchmarschieren. Und vielleicht schaffen sie es auch. Und das, was aber jetzt wirklich so wehtut, also zumindest mir wehtut, nämlich, dass man über zwei Teams spricht, die jetzt in die erste Liga kommen und jemand wie ich, der wirklich sich Mühe gibt, kann eigentlich nicht viel darüber sagen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Eigentlich ist das peinlich. Aber das bedeutet ja auch, aktuell ist es zumindest so, der Scheinwerfer auf der zweiten Liga, der ist nicht hell genug. Es gibt nicht genügend Berichterstattung. Es ist auch ein Drama, sich die Streams anzugucken und so weiter, also die Qualität des Streams und so weiter und so fort. Das heißt, offenbar ist es ja so, in der ersten Liga ist das Scheinwerferlicht schon besser, da kriegen wir es besser mit. In einem Jahr werde ich schlauer sein über Jena, über Potsdam. Und vielleicht ist das auch das beste Argument dafür zu sagen, ja, holt noch zwei Teams mit dazu, damit die eben rauskommen aus dieser Unbekannten, wo wirklich nur die Fans vor Ort und die lokalen Berichterstattenden die Möglichkeit haben, sich zu informieren. Und ob es dann ein paar deutliche Ergebnisse in der ersten Liga mehr gibt, ja, das kann so sein. Die gab es aber jetzt auch schon. Deswegen, also ich, allein deshalb finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist, also auch wenn man dann zwei Teams mehr vorbereiten muss, das ist, ich weiß nicht, ob ihr da auch während der Vorbereitung drüber nachgedacht habt. Es war schon viel Arbeit wieder, diese Vorschau. Aber vielleicht ist das auch ein schöner Effekt.
Und die Regionalligisten dürfen aufsteigen.
Ja, ach Gott sei Dank ist diese doofe Relegation weg. Ey, wirklich niemand macht
das. Das ist doch was.
Aber wirklich. Also, wir gucken es uns an, wie es dann in der nächsten Saison ist. Aber bevor die nächste Saison überhaupt angepfiffen werden darf, müssen wir ja unseren Tabellentipp abgeben. Ansonsten habe ich vernommen, wird der DFB das erste Spiel zwischen Potsdam und Bayern nicht anpfeifen lassen. Das heißt, jetzt kommen wir eben zu unseren Tabellentipps. Wir alle haben unsere Abschlusstabelle getippt und ich habe auch den Durchschnitt der HörerInnen-Tipps ausgewertet. Und sowohl HörerInnen als auch ich sind sehr, sehr langweilig, denn wir haben alle den FC Bayern als Meister. Und jetzt ist die Frage, hat sich jemand von euch getraut, Charlotte, Gunnar, jemand anderen als Meister zu tippen, als den FC Bayern?
Nein.
Ich sehe zweimal Kopfschütteln. Wir sind so langweilig. Ich hab drüber nachgedacht, letztes Jahr habe ich noch Wolfsburg getippt und habe auch noch eine Argumentation dafür gefunden. Dieses Jahr.
Dieses Jahr findest du keine mehr.
Nee, leider nicht. Ich hoffe, sie strafen mich Lügen, weil ich meine, wenn Wolfsburg das jetzt gewinnt, ist es jetzt auch in Teilen nur besser, als wenn es Bayern holt. So ehrlich muss man auch sein. Aber ja, es ist schwierig. Hat denn jemand anderes Wolfsburg nicht auf 2 oder sind wir uns da auch alle einig mit den Hörenden? Es ist ein einziges Fest. Genauso sehen es die HörerInnen in Summe auch. Jetzt bin ich gespannt. Ab jetzt wird es interessant. Gunnar, wer ist dein drittplatziertes Team?
Frankfurt.
Charlotte?
Ebenfalls.
Okay, gut, ich habe auch Eintracht Frankfurt und die HörerInnen haben auch Eintracht Frankfurt. Okay, dann wird es jetzt interessant. Da kann ich jetzt mit Gewissheit sagen, dass es interessant wird. Die HörerInnen haben die TSG aus Hoffenheim. Gunnar, wen hast du?
Ich würde auch Hoffenheim da sehen.
Charlotte?
Ich auch.
Haha, jetzt habe ich euch.
Aber da hast du ja schlechter eigentlich.
Rasenballsport Leipzig. So. Die werden ihre Rückrunde einfach vorführen. Wir haben es ja vorhin schon im Segment besprochen. Endlich eine Abweichung. Vielleicht habe ich es auch bewusst gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, irgendwas muss ich jetzt hier mal verändern.
Ähnlich ging es mir auch.
Bei mir kommt jetzt die TSG aus 5 und jetzt kommt Charlotte mit ihren Abweichungen offenbar.
Da kommt bei mir dann Leipzig.
Aha, okay, ja. Alles klar. Gunnar, und bei dir?
Bei mir auch Leipzig.
Leipzig, die HörerInnen haben hier die SGS Essen, die wir noch nicht genannt haben. Das fand ich ganz interessant. Die SGS kommt bei mir jetzt dann auf Rang 6. Charlotte, bei dir?
Auch auf Rang 6.
Und die wenn ich Gunnar...
Wir sind uns einig.
Okay, Leverkusen ist bei den HörerInnen dann Sechster. Jetzt erst kommt Raba Leipzig bei den HörerInnen. Das ist also die schlechteste Platzierung, ist der Durchschnitt der HörerInnen. Das müsste Rang 7 sein. Gunnar, wer ist denn dein siebtes Team?
Leverkusen.
Leverkusen, Charlotte?
Bei mir auch.
Ach, es ist so schwierig. Ich habe auch Leverkusen als siebte. Vielleicht ergibt der Tabellensieb bei 12 Teams nicht ganz so viel Sinn. Muss ich nochmal drüber nachdenken für die nächste Saison. So, jetzt bin ich aber ein bisschen ins Risiko gegangen. Der erste FC Köln ist bei mir auf Rang 8. Ist es Rang 8? Ja, ich glaube, es müsste Rang 8 sein. Charlotte, wer ist denn bei dir Achter geworden?
Freiburg.
Aha. Gunnar?
Werder.
Interessant, das haben die HörerInnen auch so getippt. Die HörerInnen haben dann auf Rang 9 den SC Freiburg. Wer ist bei dir Neunter geworden, Gunnar?
Bei mir wäre ja auch Freiburg.
Freiburg, Charlotte?
Bei mir ist es dann Werder.
Werder, okay, bei mir auch Werder. Okay, ich sehe, selbst die Abweichungen sind minimal. Dann habe ich Turbine Potsdam tatsächlich als nächstes Team. Charlotte, bei dir?
Da habe ich Köln.
Köln, stimmt, die fehlen bei dir noch. Und bei Gunnar wahrscheinlich auch?
Richtig, auch Köln.
Bei den Hörenden auch. So, die Reihenfolge der HörerInnen ist Potsdam 11., Jena 12. Habt ihr das beide genauso? Okay, ich sehe schon. Gut, der Max ist wieder hier für die Außenseiter-Tipps zuständig. Ich habe tatsächlich Freiburg als vorletztes Team und Jena als letztes Team. Das ist mein Tabellentipp. Wie sehr ich dahinter stehe, weiß ich selber nicht, ehrlich gesagt.
Nicht die Freiburger hören.
Ja, es tut mir, aber ey, ja, holt euch halt mal jemanden für die Defensive, es tut mir leid. Ja, Stieli, wir haben es erwähnt, aber ja, gut. Also, es war aber wieder sehr interessant, mit euch zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch diese Mühe gemacht habt. Lest noch und kauft das Kicker-Sonderheft, ist erhältlich seit diesem Montag am 26. August. Ganz herzlichen Dank, Gunnar Meggers vom Kicker, dass du hier wieder mit dabei warst. Hat große Freude gemacht. Danke dir.
Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
Und herzlichen Dank an Charlotte Bruch vom Tagesspiel. Spiegel, wie immer eine Freude mit dir zu sprechen, und dass du noch gegen Larissa Mühlhaus gespielt hast, das hatte ich ja gar nicht im Schirm, dass es möglich ist. Ja, das war schon, also das auch so einfach so nebenher zu erwähnen, ja, habe ja noch gegen die gespielt. Richtig, richtig stark.
Einmal verloren, einmal haben wir gewonnen.
Na sauber, warum spielst du denn jetzt nicht in der ersten Liga?
Ja, da werde ich jetzt nochmal drüber nachdenken.
Oh Gott, Entschuldigung, so wollte ich dich nicht entlassen. Aber danke dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
Ja, danke auch. Hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich. Mir hat es auch Spaß gemacht und ich danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für euren Support. 10 Jahre Rasenfunk, herzlichen Dank dafür. Auf rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Jeder Betrag hilft, geht via PayPal, Kreditkarte oder direkter Banküberweisung. Und dann, wie vorhin schon angesprochen, weiß ich noch nicht ganz genau, ob es eine Sendung zum ersten Spieltag gibt. Es tut mir sehr leid. Ich werde es irgendwie versuchen, aber aktuell völlig in der Schwebe. Zum zweiten Spieltag dann werden wir uns aber definitiv hören. Ist ja noch eine Länderspielpause dazwischen. Warum auch nicht? Naja, aber wir hören uns hier im Rasenfunk. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Bis bald hier wieder. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.